Du Schatzi.
Jetzt was denn?
Du, wollen wir nicht irgendwie was Schönes, wollen wir uns was anhören auf irgendeinem Musikstreaming-Portal, so, wo die Künstler ganz wenig abbekommen. Neue Michael Bublé-Platte ist auch schon...
Ah, nö, Michael Bublé ist doch langweilig.
Was?
Langweilig.
Was?
Bublé langweilig.
Ist doch schön. So ein bisschen, bisschen immer romantisch.
Dasselbe. Den ganzen Tag dasselbe.
Oder vielleicht...
Ah, das heißt...
Vielleicht Literatur.
Ach, Literatur ist doch auch... eintönig und aber, fad. Oh.
Ja, aber jetzt musst du auch mal selber einen produktiven Vorschlag machen. Ich kann ja nicht immer alles selber. Vielleicht wollen wir ein bisschen Minigolf spielen.
Nein, das ist doch triste. Wir können hier am Sofa sitzen.
Ach, immer am Sofa sitzen und dann den ganzen Nachmittag hier mich vollpupsen. Wir haben, ich habe es dir schon tausendmal gesagt, wir müssen mal was machen mit unserem. Ah. Wir müssen unser Eheleben doch mal aufpolstern.
Aufpolstern.
Aufmöbeln.
Wie das Sofa ist auch ein Polstermöbel.
Aufmöbeln habe ich gemeint.
Ja, Polstermöbel habe ich
ja gemeint. Du brauchst jetzt gar nicht immer auf, wenn ich einen Fehler mache, drauf rumreiten. Das ist mal wieder typisch.
Ja, und was machen wir jetzt? Also wenn
auch du typisch Mann, muss ich sagen.
Aber jetzt, Moment mal, also ich sitze hier ganz in Frieden, ja?
Ja.
Ess mein Plunderteilchen und du kommst rein und machst dir eine Hektik.
Aber das kann doch nicht alles sein.
Und machst langweilige Vorschläge.
Aber Erhard, das kann nicht alles sein im Leben.
Gisela, manchmal muss man sich mit einem Stück Plunderteilchen und einem Polstermöbel zufrieden geben.
Ja, also, dann mache ich doch mal einen schönen Vorschlag. Kannst du dich erinnern... Wir haben das schon mal angehört vor langer Zeit.
Du meinst, als mir langweilig war?
Als dir mal wieder langweilig war, Erhard. Das muss auch...
Ja, da hast du das Radio angemacht und es war sehr langweilig.
Das war ich finde das ungerecht.
Es war ein langweiliger Sonntagnachmittag.
Ja, und deswegen würde ich das gerne nochmal... Die gibt es nämlich immer noch. Ja, Eisenbad und Eisendraht.
Ja, so. Aber du meinst jetzt ernsthaft, dass diese Radiosendung sich in den letzten 2 Jahren in Richtung weniger langweilig entwickelt hat?
Also ich weiß es nicht. Deswegen habe ich es ja vorgeschlagen. Wollen wir mal reinhören?
Ja, solange ich hier mein Plunderteilchen auf dem Polster möge.
Ja, aber nicht verschmieren wieder, wie letztes Mal.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich willkommen. Frau Meisendraht, was ist denn das schon wieder? Herzlich willkommen.
Alle haben einen Job. Ich habe Langeweile.
Frau Meisendraht.
Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern.
Frau Meisendraht, das gehört hier wirklich nicht hin.
Im Club, im Block. Tag ein, Tag aus. Ich halte mir
eine
Karotte an den Kopf und schrei Ping, Ping.
Sie müssen mich vorher einweisen, wenn Sie
das
was machen.
Das war ein kleines Beispiel, nur mal. Herr Eisen. Ja, achso, wir sind
Beispiel
schon auf Sendung.
Wofür?
Achso, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, HörerInnen. Hier ist Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für die Eigenart. Nicht wahr? Mit meiner Wenigkeit Frau Magdalena Meisendraht und meinem geschätzten Kollegen Professor Dr. Eisenbart, der auch promoviert hat.
Angenehm.
Hallo, Herr Eisenbart, Sie sind so unwirsch.
Na, ich bin, hat mich jetzt erwischt wie eine, ich sag mal, wie eine Welle, die über mich drüber geschlagen ist von hinten. Und es sind lauter eklige kleine Würmlein und Krebse da. Und das durch Ihr Ständchen, das Sie uns da geben. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Das ist hier ein Literaturmagazin.
Ja, und Lauchkultur ist auch Literatur.
Das denken Sie immer.
Es ist ein Lied, ein kleines Haiku gewesen von einem Materia, der das geschrieben hat über die Langeweile, dass seine Freunde nicht mehr mit ihm rauchen wollen.
Jetzt habe ich es verstanden, ja.
Und das zu einer existenziellen Infragestellung des Seins an sich gerät. Ja. Liebe Zuhörerinnen, wir haben heute eine sehr philosophische Sendung. Es geht um die Langeweile, nicht wahr?
Ja.
Also ein höchst philosophischer Begriff. Also
wirklich?
Da ja, wir können über Nietzsche reden, wir können über Foucault reden, wir können über den Existenzialismus reden, über also dieser Begriff Langeweile, ja, Fadess könnte man sagen, oder auch Ennui. Kennen Sie Ennui?
Ennui kenne ich. Das ist diese Sängerin, die den Song zur Katastrophe gemacht hat. Ennui. Only Time von Ennui. Ist das die?
Ein sehr langweiliger Song auch.
Who can say where the road goes?
Richtig, genau. Wer kann schon sagen, wo es hingeht im Leben? Und auch die Langeweile kann es uns nicht sagen. Wir werden eine kleine Reise durch die Welt der Langeweile machen. Wir werden über Literatur und Langeweile sprechen, über langweilige Literatur, über Literatur, die langweilt, über also es gibt so viel zu erzählen. Und wie immer möchte ich damit mit Ihnen beginnen, diesen Begriff etwas einzugrenzen. Haben Sie eine schöne Definition parat für den Begriff Langeweile, Heisenbart?
Also Langeweile, wie der Begriff schon sagt, ist, wenn etwas eine Langeweile dauert, das ist dann die Langeweile.
Also
im Gegensatz zur Kurzweile.
Wollen Sie mir damit sagen, dass...
Das ist der Komponist von Bertolt Brecht gewesen, Kurzweil.
Also Herr Eisenbart, das fängt schon wieder...
Ja,
Langeweile, ich lese Ihnen mal eine Lexikon-Definition vor.
Ja.
Nicht aus Wikipedia diesmal, weil Sie mir gesagt, das verboten haben.
Ja.
Ich kann allerdings die Quelle nicht nennen. Aber ist wurscht.
Ich habe auch Zuschreibungen bekommen.
Zuschreibungen?
Zuschreiben, anschreiben.
So Adjektive, die Ihnen zugeschrieben
genau,
wurden.
Genau, dass wir nicht immer von Wikipedia vorlesen sollen.
Ja, also mache ich jetzt nicht. Heute ohne Wikipedia. Wirklich versprochen.
Na gut.
Also hier, Lexikonbegriff würde vielleicht sagen, ein Lexikon würde vielleicht sagen, Langeweile ist ein als negativer erlebter Zustand, der durch Eintönigkeit, Interessenverlust und geringe Konzentration charakterisiert ist. Langeweile wurzelt oft in einem Konflikt zwischen realen Möglichkeiten und Wünschen. Was der Gelangweilte haben kann, interessiert ihn nicht. Was ihn interessiert, kann er nicht haben. Oft, weil er die kleinen Schritte entwertet, die schließlich zum begehrten Ziel führen können. So wird Langeweile zum Beispiel wäre dann die Quelle. So wird das zum Beispiel definiert. Können Sie damit d'accordisieren?
Ja, okay.
Ist das okay für Sie?
Ja, das ist okay. Ich hab mal einen Text jetzt vorbereitet, während Sie gelesen haben. Ich hoffe, dass das alles gestimmt hat, was Sie gesagt haben. Und hier kommt ein kleines Fallbeispiel zum Thema Langeweile. Mal gucken.
Meine Füße zappeln. Ich bekomme sie nicht ruhig. Hab versucht, ein wenig Fernsehen zu gucken. Ich hab das wirklich versucht. Ich hab tatsächlich meditiert und fand's ziemlich blöd. Ich bin in der Wohnung auf und ab gelaufen. Ich hab mich im Roman, den ich gekauft hab, getäuscht. Erst schlecht. Und mein ständiges Gähnen sagt mir, dass ich hinausgehen sollte aus dem Kaninchenbau, weil mir so zappelig ist. Und wie ich es tue, mich draußen bewege, merke, wie schön es dort draußen ist und doch so viel von im Nichts.
Das war jetzt
ein schönes ein kleines so, Tableau, könnte man sagen.
Ja, es war ein bisschen Poetry angehaucht,
ja.
ein Text von Marco Kerler. Er hat es mit Fernsehen versucht.
Richtig, das ist ein ganz gutes Stichwort, Herr Eisenbart, Fernsehen, nicht wahr?
Ja.
Die Zerstreuung als Gegenbegriff zur Langeweile, da haben sich auch Philosophen drüber gestritten, Walter Benjamin zum Beispiel.
Ja, hatte Todestag die Tage.
Ja, deswegen ist das vielleicht ganz angebracht. Er empfand die Zerstreuung allerdings eher als eine, ja nicht als ein Gegenentwurf zur Langeweile, sondern eine Erweiterung des Arbeitens übers Arbeiten hinaus, aber darum soll es gar nicht gehen.
Also Zerstreuung, dass die Arbeit, also wenn man dann so zum Beispiel Minigolf spielen geht, ist auch Arbeiten.
Richtig, so habe ich das verstanden. Also Zerstreuung ist auch eine, im Endeffekt, jetzt mal abgesehen von Benjamin, über Benjamin hinaus ist ja Zerstreuung auch nur eine Erweiterung der Langeweile über sich selbst hinaus. Also wenn Sie nach Hause kommen und sagen, jetzt bin ich fertig mit meiner Lohnarbeit, ich weiß nicht, Sie sind vielleicht am Webstuhl, arbeiten Sie täglich als Beispiel.
Als Weber
zum Beispiel. Und Sie kommen nach Hause und setzen sich auf Ihre Chaiselongue und sagen, jetzt ist mir langweilig, weil ich ja nichts mehr zu tun habe. Ihnen fehlt ja die Arbeit.
Ja.
Und dann machen sie den Fernseher an und da läuft beispielsweise Derrick, könnte man sagen.
Derrick,
diese Kriminalgeschichten.
Derrick,
das ist als eine Fernsehsendung.
Ja.
Und bevor diese Fernsehsendung kommt, sitzt da eine Dame in ihrem Fernsehgerät und die sagt, wir wünschen Ihnen jetzt viel Spannung und Unterhaltung.
Ja.
Und der Mann, der Weber, der da sitzt, weiß eines ganz genau.
Ja.
Was er hier nicht zu erwarten hat, ist Spannung.
Ja.
Denn Derrick ist erstmal langweilig. Also Sie wissen ja schon genau, dass es um Kriminalfälle geht und die sind immer gleich gestrickt. Auch darüber werden wir noch sprechen.
Ja.
Und quasi die Zerstreuung ist im Endeffekt nur eine Verlängerung der Langeweile mit anderen Mitteln. Verstehen Sie, was ich meine?
Verstehe.
Also etwas, was halt spannend angekündigt wird, muss nicht unbedingt nicht langweilig sein.
Ach so.
Ja. Sehr kompliziert, die ganze Materie.
Ja, aber das ist schon sehr, sehr gut und profund, was Sie da sagen. Jetzt wollte ich Sie aber mal was fragen,
ja.
Frau Meisendraht. Ja. War Ihnen schon mal langweilig?
Natürlich war mir schon mal langweilig.
Wirklich?
Ja, natürlich. Vor einigen Jahren war mir mal langweilig.
Was haben Sie dann gemacht?
Soll ich das mal kurz paraphrasieren? Warten Sie, ich habe mir diese Frage schon antizipiert, könnte man sagen. Und ich habe mir das mal hier aufgeschrieben. Ich muss es bloß schnell raussuchen, dann kann ich Ihnen das wörtlich paraphrasieren.
Ja.
Ist das ein Widerspruch, wörtlich paraphrasieren? Ich weiß es nicht. Warten Sie kurz bitte. Keinen Moment.
Gut.
Ja, wir können auch mal kurz einfach Ruhe einkehren lassen. Und dann beantworte ich Ihnen die Frage.
Wir können ganz kurz einen Text hören.
Ja, machen Sie einen Text rein. Ich habe es gefunden. Jetzt habe ich
Nee, jetzt kommt der Text.
Also Sie können doch jetzt nicht einfach mich hier...
Nee, jetzt kommt der Text. Das habe ich aber Ihnen gleich gesagt.
In meine Rede, in meine Paraphrasierung.
Philipp Sass.
Top-Gedicht sorgt für Fun, wenn man nicht lesen kann. Und nur dann.
Ja, das ging ja schnell.
Das ging schnell.
Das war ja fast nicht langweilig.
Das war eine Inhaltsangabe.
Ach so.
Philipp Sass hat wichtige deutsche Klassiker nochmal kürzer gemacht, dass sie nicht so langweilig sind.
Ach, das ist ja auch eine Herangehensweise.
Ja, wissen also Sie worum es hier ging?
Um
welches Gedicht wurde da bedichtet? Lied von der Glocke.
Ach so, die Glocke.
Ja.
Naja, schön. Kann ich jetzt vielleicht paraphrasieren anfangen?
Ja, jetzt machen Sie mal.
Ich habe mir aufgeschrieben, Frau Meisendraht paraphrasiert ihre Langeweile-Erfahrung.
Drama passiert.
Die ja auch etwas Subversives haben kann, also die Langeweile-Erfahrung. Und jetzt paraphrasiere ich. Mir ist so langweilig, ich weiß nicht, was ich spielen kann und das ist doof. Und dann frage ich meine Eltern, was ich spielen kann und das ist ein schlechtes Gefühl. Das war meine Langeweile-Erfahrung, die ich vor einigen Jahren hatte und wie ich damit umgegangen bin.
Gut, sehr gut. Sie haben sich gut vorbereitet.
Ja, ich weiß eben auf alles. Also,
Entschuldigung. Aber jetzt habe ich mal eine Frage.
Ja?
Frau Meisendraht.
Ja?
Sie haben da jemanden mitgebracht.
Ah ja, stimmt. Wir haben heute mal wieder einen Gast. Wir haben ja Herrn Doc Tock zum Beispiel dabei gehabt. Wir hatten einen Magier. Und auch.
Grüße.
Ich habe zum Thema Langeweile angefangen zu recherchieren. Ja. Und dann wurde mir plötzlich so fade,
ja,
dass ich, was ich in einer Dekade vielleicht 2-3 Mal mache, unsere Mail-Postfach, bin ich zum Mail-Briefkasten gegangen, habe den aufgemacht.
Das ist und ja da auch saß, interessant, ne?
Da saß ein kleines Männchen drin.
Ja.
Wenn Sie den Briefkasten hinten weiter gucken, da sitzt ein kleines Männchen drin und das fängt uns den ganzen Online-Schmutz ab, muss man sagen.
Ah, ja.
Das ist so ein Männchen, was dafür gedacht ist, die Post erstmal zu sortieren.
Der Herr Spamm.
Und der ist heute da. Hallo, Herr Spamm.
Guten Tag.
Machen Sie den Herrn Spamm doch mal ein bisschen lauter, oder?
Ich höre ihn sehr gut.
Guten Tag.
Ja.
Ich bin Herr
Sagen Sie nochmal. Grüß Gott, Herr Spamm. Wie heißen Sie mit Vornamen?
Ordner.
Schön. Herr Ordner Spamm, und Sie haben quasi immer mit einer großen Schaufel das, was wir nicht lesen wollen, haben Sie weggemacht.
Genau.
Ist das eigentlich, man liest ja immer wieder, dass das eine traumatische Erfahrung sein kann, wenn man den ganzen Online-Schmutz durchkämmen muss nach dem Schlimmsten. Ist das für Sie auch? Wie halten Sie das psychisch aus?
Man sagt
aus?
Ja auch Spam dazu, ne?
Ja, man sagt, benannt nach Herrn Spamm. Wie halten Sie das psychisch durch?
Ich trinke zum Beispiel Beruhigungstee.
Das ist eine sehr gute Idee. Können wir auch Ihnen draußen empfehlen, wenn Ihnen zum Beispiel mal langweilig ist, vielleicht ein bisschen Tee trinken.
Ich sehe schon, ich habe den Herrn Spamm dann, nachdem ich so viel Zeit hatte und nichts zu tun,
ja,
habe ich mit Herrn Spamm ein bisschen geredet und der hat mir eine kleine Schatulle gezeigt, in der er die besten Auswürfe einsortiert hat.
Sehr
mit
gut.
Namen versehen und ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht, das ist ja auch Literatur,
ja,
sind ja Buchstaben,
ja,
in Sinnzusammenhang gebrachte Buchstaben und das wäre doch vielleicht zum Thema Langeweile,
ja,
man fängt ja auch zum Beispiel, wenn man auf der Toilette ist, an so Shampoo-Dosen zu lesen,
ja,
als Beispiel und so ähnlich kann man das ja auch mit Spam sortierten Mails machen.
Ja, jetzt machen Sie mal halblang, ich würde sagen, wir hören uns mal sowas an.
Gut. Ich bin ein professioneller Pentester und habe Ihr System infiziert, als Sie eine Webseite für Erwachsene besucht haben. Ich habe Ihre Aktivität seit mehr als 1 Monat überprüft. Worüber rede ich? Mit meiner Malware kann ich auf Ihr System zugreifen. Es ist ein Multiplattform-Virus mit versteckten VNC. Es funktioniert unter iOS, Android, Windows und macOS. Es ist verschlüsselt, sodass Ihr AV es nicht erkennen kann. Ich reinige seine Signaturen jeden Tag. Was habe ich? Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokolle speichern. Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit Ihren Freunden, Kollegen und so weiter. Ich habe Informationen gesammelt, die Ihren Ruf ruinieren können. Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich. Was will ich? Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben zerstören. Wenn Sie nicht $1,000 mit Bitcoins bezahlen, verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse. 17WTQMSSRUWXURA1ER. Wie kannst du mich bezahlen? Verwenden Sie Google, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben. Was sind meine Regeln? Ich habe 3 Regeln. Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert. Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert. Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert. Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, ich kann nicht aufgespürt werden und niemand kann dir helfen. Also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst.
So, ich finde das sehr interessant.
Ich fand das sehr langweilig.
Herr Spahn, ich muss auch sagen, das ist ganz furchtbar, wie langweilig das formuliert war. Ich verstehe auch nicht, wie man so einen Text einsenden kann. Bitte nur gute Texte einschicken bei Eisenbart und Meisendraht, der Sendung für Spam. Hier kommt ein Text von Theobald Fuchs. Er hat nochmal erklärt, wie das mit der Langeweile geht. Bitte sehr.
Langeweile, bleibe kurz doch noch bei mir, weil noch lange will ich hier mich nach Kürze sehnen, möcht die Zeit noch dienen, kein Wechsel auf dem Dache, Gurz eilt sie doch sowieso, du verweilest viertelfroh, so lang du willst im Walde, wo lange, ach, ganz lange Zeit, ziemlich exakt gar nichts geschehe, denn sehet, uns war fürchterlich langweilig. Fürchterlich. Freitagmittag schon. Dann wurde es Nachmittag, dann Spätnachmittag, dann Abend. Dann stiegen wir zu acht in Mutters Kleinwagen. Ich, mein kleiner Bruder, Volker, Bernd, Stefan, Thomas, Michael und Andreas. Achtmal schwarze lange Mäntel, achtmal schwarze Lederstiefel, achtmal Lidschatten und rote Lippen. Achtmal verworrene Vorstellungen von Existenzialismus und die neue Platte von Cure im Kopf. Achtmal unbegrenzte Vorräte an Langeweile. Langeweile war das stärkste Gefühl in meiner ganzen Kindheit. Ununterbrochen war nichts los. Leben hieß sich ständig langweilen. Jeder, den ich kannte, tat das in Vollendung, wie mit einer umgedrehten Superkraft, die allen geschenkt war. Bis ich Menschen entdeckte, die ich nicht langweilig fand, sondern interessant. Mädchen. Sie übernahmen das Ruder, als ich etwa 10 oder 11 Jahre alt war. Vorher nur Langeweile. Vor allem in der Schule. Die mir darüber hinaus noch den Schlaf stahl, den Schlaf am Vormittag, den ich so sehr schätzte. Denn nur in dem einen oder anderen Actiontraum war mir für kurze Zeit nicht langweilig. Immerhin lernte ich in der Schule andere Jungs kennen, die sich ebenfalls langweilten. Bernd, Volker, Thomas, Stefan, Michael, Andreas. Und nun waren wir unterwegs. Mit dem kleinen Auto viel zu schnell über die langweiligen Hügel, dann in das langweilige Dorf im drittnächsten Tal. Eine langweilige Siedlung am Ortsrand. Ein Einfamilienhaus ohne Eigenschaften, eine verendete Party. Irgendwelche Bekannte von irgendwem, dessen Eltern irgendwo waren. Schauen kurz vorbei. Geht klar, kein Problem. Wir haben Bier mitgebracht. Kommt rein. Bernd brachte sich ein paar Jahre später um. Sagte man jedenfalls, nachdem er seinen geliebten Benz auf freier Strecke am helllichten Tag an einen Brückenpfeiler. Die Party war daran aber nicht schuld gewesen. Sie war lediglich langweilig. Lediglich unfassbar langweilig. Unfassbar. Ich hatte gehofft, dass Frauen da wären. Vergeblich. Oder gutes Essen. Pustekuchen. Wenigstens eine spannende Verrücktheit. Ein seltsamer Apparat zum Beispiel, an dem in der Werkstatt gebastelt wurde. Ein Tandem-Maulwurfsgleiter oder eine Fallschirm-Videoanlage. Ich wäre sogar mit einer dänischen Schnapsbar zufrieden gewesen, mit einer westfälischen Streckbank, einem defekten Hobbyhochofen, einer Telefonbuchzerreißmaschine im Keller, einer Karpfenhaut-Handtaschensammlung, irgendetwas nur, das nicht langweilig war. aber alles nichts. Nur vier Typen mit langweiligen kurzen Haaren, langweiligen Jeans, langweiligen Hardrock-T-Shirts. Sie hießen Thomas, Stefan, Bernd und Michael. Es lief langweiliger Hardrock aus einer langweiligen Kompaktanlage von Quelle. Die vier saßen auf dem Teppichboden im Wohnzimmer und spielten ein langweiliges Spiel mit Würfeln. »Ja«, sagte mein Bruder. »Ja«, sagte Thomas. »Okay«, sagte Stefan. Und Volker sagte, »Stimmt. Ein langweiliges Gespräch also.« Die Würfel klapperten ohne uns. Wir tranken schweigend Sekt, kontrollierten unsere Leningrad-Cowboy-Frisuren im Spiegel im Hausflur. Wir waren irgendwie mega... Dann stiegen wir wieder zu acht ins Auto. Bernd, Volker, Thomas, Stefan, Michael, Andreas, mein Bruder und ich. Wir sagten nicht Tschüss. Wir fuhren so lange durch die Nacht, bis wir links vorne die Stadt. Da war dann echt was los.
Das war Theobald Fuchs.
Fuchs.
Ja, wir wollten uns noch einmal in aller Form entschuldigen für den
langweiligen Text.
Langweiligen Lachanfall, den wir vorhin bekommen haben. Wir haben aus Langeweile gelacht. Aus Langeweile lachen, Frau Meisendrath. Ja? Gibt es das?
Was soll ich da?
Sie haben die Expertise, dann wissen Sie das ja wohl. Was würden Sie so sagen?
Lachen aus Langeweile. Ja.
Ja.
Wenn man, wenn einem sehr langweilig ist und man dann lacht. Dann lacht man aus Langeweile. Das gibt's ja.
Ah, Frau Meisendrath, das ist sehr gut, dass ich Sie gefragt habe, wie das ist mit der Langeweile.
Also Sie als Literaturprofessor, was glauben Sie denn, muss Literatur langweilen? Oder darf Literatur nicht langweilen? So wie das Marcel Reich-Ranicki einst formuliert hat.
Der hat diese Frage so gestellt, oder was?
Nein, der hat gesagt,
Literatur... Professor Eisenbart... Darf Literatur nicht langweilen? Also ich.
Ja, muss aber ich, Literatur langweilen? Das wäre auch noch so eine Frage.
Ja, also ich sag mal, viele, viele benutzen ja die Literatur, wenn wir jetzt von der klassischen Literatur sprechen, als eskapistisches Moment. Ja. Man nimmt das Buch in die Hand, um in andere Welten zu entfliehen. Mhm. Zum Beispiel nach Amerika. Oder gegenüber, woanders hin. Oder zum Beispiel auf eine Südseeinsel, wo man dann für wenige Stunden ist.
Mhm.
Aber für viele ist auch klassische Literatur langweilig. Menschen, die machen sich das sehr einfach.
Also,
die sagen, das sind ja gar keine Bilder, das ist ja langweilig.
Ich habe das so verstanden, wenn Sie zum Beispiel einen Stephen King Kriminalroman lesen, dann würden die meisten Menschen das nicht als langweilig bezeichnen.
Ja.
Dieser Roman bedient sich gewisser Rezepte einer Erzählung, die Spannung aufbaut, Suspense vorne anstellt.
Ja.
Und diese Formeln haben sich über Jahre so entwickelt, dass sie quasi zur Spannung und zur Nicht-Langweile führen.
Ja.
Und wenn Sie diese Formel verlassen, dann wird es komplizierter.
Aha.
Also in der klassischen Literatur beispielsweise, die hält sich nicht an eine Formel für Spannung.
Ja.
Die will keine Spannung aufbauen, dann empfinden das die LeserInnen als langweilig.
Aha.
Und undurchschaubar.
Ja.
Gleichzeitig ist die Kehrseite der Medaille, dass wenn Sie diese Formeln übermissbrauchen, also nicht missbrauchen, sondern halt überbenutzen, dass dann das Buch vielleicht auch langweilig wird, weil wenn Stephen King 10-mal das gleiche Buch schreibt, ist auch vielleicht für den einen oder anderen langweilig.
Oder dann geht die Tür auf und der Mörder kommt rein.
Ja.
Und dann geht die Tür wieder auf und
kommt noch ein Mörder
rein. Ja,
das
wär, und dann nochmal.
Das wäre ziemlich langweilig.
Und das auf 300 Seiten. Am Schluss wissen die gar nicht, wie jetzt, was sie mit ihrer Zeit anstellen sollen und ob jemand Getränke vielleicht Naja. Ja.
Und so ist es eben. Und wir leben in einer Zeit der Klippenhänger, nicht wahr? Also wenn eine Geschichte abrupt endet und man sich fragt, wie es weitergeht, nicht wahr? Um Spannung zu erzeugen.
Auch spannend, ja.
Und wenn Sie hier einen Streaming-Dienst aufmachen und sich da eine Fernsehserie angucken als Beispiel, dann enden die einzelnen Episoden meistens mit so einem Ende, das Spannung evoziert, aber nicht selbst Spannung erzeugt. Es wird einfach nur was weggelassen, nämlich der Schluss, nicht wahr? Und ist das nicht auch langweilig auf Dauer, Herr Eisenbart? Was meinen Sie aus literarischer Perspektive?
Ich würde es jetzt aus mathematischer Perspektive anschauen, gerne.
So. Ja?
Also weil wenn der Text, wenn er wegkommt, wenn der die Geschichte interessanter macht, dann war vielleicht der Text wirklich langweilig. Verstehen Sie, wenn man das wegnimmt und dadurch wird spannender, dann ist das, was man weggenommen hat, wahrscheinlich langweilig gewesen.
Das Ende, das ist ja eine interessante, also da muss ich Ihnen jetzt mal Chapeau, Hut abziehen und einen kleinen Kuchen auf Sie essen.
Danke,
da
lassen Sie sich schmecken.
Man nimmt etwas weg vom Text und macht ihn dadurch spannender, das heißt natürlich das, was man weggeschnitten hat.
Ja, das ist im Grund das, was ich gesagt habe. Aber schön, dass wir uns mal so einig sind.
Sehr schlau.
Danke.
Und auch sehr langweilig.
Der nächste Text ist von Christoph Künstler McIlwain. Er hat einen Text geschrieben, ebenfalls wie Theobald Fuchs über die Jugend, wie das so ist in der Jugend. Beim Herrn Künstler McIlwain ist es natürlich ein bisschen elaborierter noch, weil er noch die Frage stellt, was eigentlich so in der Jugend passiert. Und nicht nur rumsitzen und langweilen, sondern... Hören Sie doch einfach selber mal hin. Bis demnächst.
Ich kam aus einem Land, das nicht mehr existierte, und ich wollte an einen Ort, der nie existieren würde. Ein paar Jahre nach der Wende, ich muss 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein, war meine Mutter über Nacht mit mir und meinen 3 Schwestern aus der Ostzone ins benachbarte Nordbayern gezogen. Von der Provinz, wo niemand etwas besaß, in die Provinz, wo alle sehr viel besaßen, außer uns. Den Eltern der anderen, knorrigen Dialekt würgenden Kinder, gehörten nicht nur die Häuser, in denen sie wohnten, sondern auch das, in dem wir wohnten, und auch das Autohaus daneben und die Arztpraxis im Nachbarort. Meine Mutter hatte sich zum 2. Mal scheiden lassen, und nun spielte auch der 2. Vater keine Rolle mehr in meinem Alltag. Ihrem gelernten Beruf konnte sie der rigorosen Gesetzeslage im Freistaat wegen nicht mehr nachgehen, sodass sie, alleinerziehend mit 4 Kindern, auf Jahre auf mehrere parallel zu absolvierende Shitjobs angewiesen war, die mich bis heute fragen lassen, wie sie daran nicht zerbrochen ist. Woran denkt man, wenn man nach 8 Stunden aus dem Sekretariat einer Baufirma zu einem weiteren Halbtag in der Küche beim Griechen fährt? Selbstredend war ich Außenseiter bei Design, wie jedes Ostkind, das nicht gerade von Westlern adoptiert, schnellstens neu eingekleidet und zum Logopäden geschickt worden war. Bei Exkursionen kam es vor, dass nur ich nicht mitfahren konnte, weil meine Familie die einzige war, die sich die Frage stellen musste, ob das bezahlbar war. Nach ein paar Jahren war ich alt genug, dieser Rolle etwas abzugewinnen, so wie jeder verlorene Teenie, der sich die eigene Verkorkstheit als Alleinstellungsmerkmal hindreht, um nicht den schlimmsten aller Wege gehen zu müssen, über Leistung anerkannt zu werden. Mit fortschreitender Zeit entwarf ich mir eine diffuse Punk-Identität, sah aber enorm scheiße aus und wollte auch kein Nihilist sein, dafür fand ich zu viele Dinge eigentlich gut. Meine Punk-AG-Versuche hatten mich jedoch in Kontakt gebracht mit einer Spezies, die mich faszinierte, aufgrund ihrer ausdefinierten Widersprüche. Mein Sehnsuchtsort war eine Subkultur, ausgerechnet die der Skinheads. Es gibt viele Typen, die die Rollenanforderungen eines Skinheads erfüllen. Mein 15-jähriges Ich gehört nicht dazu. Man denke an eine dieser flockigen Rollentauschkomödien. Wie mache ich aus Cameron Diaz einen Schwergewichtsboxweltmeister? Ich trank, von wenigen Winterapfelexzessen als 13-jähriger gebrandmarkt, grundsätzlich keinen Alkohol, war noch dazu Vegetarier. Ich hatte Respekt vor der entsprechenden Klasse, aber nicht das geringste Interesse an oder gar Wertschätzung für Arbeit übrig. Ich war der Meinung, dass Frauen weder begrapscht noch bejohlt gehörten. Ich war ein nachdenklicher, halb leptosomer Schatten, der vom ersten Kuss ein halbes Jahrzehnt entfernt war. Ich war Mrs. Doubtfire mit Buzzcut und Stahlkappenstiefeln. Gerade in den mittleren 90ern tatsächlich schwer vermittelbar war, wie groß das Missverständnis ist, dass Skinheads und Neonazis dasselbe seien. Skinheads entstanden Ende der 60er Jahre als britische Jugendkultur aus den Mods. Anfangs gar teilweise einfach nur kurzhaarig mit verbeulten Polundern, Arbeitsstiefeln und Jeansjacken. Und genauso kommunistisch, rassistisch oder realitätsverweigernd wie ihre schuftenden Verlierereltern. Traditionell war der urbane Teil stark durchsetzt mit schwarzen Jungs und deren Liebe zu karibischer Rowdy-Musik, sodass Ska und die frühen Spielarten des Reggae wie Rocksteady und Lovers Rock essentielle Bestandteile der Skinhead-Kultur wurden. Wir reden von einer Zeit, als arschritzenschweißbeseelter Oi-Punk noch über 10 Jahre auf sich warten ließ. Erst in den 80ern schaffte es die National Front erfolgreich, Skinheads gezielt für sich zu gewinnen. Das gesellschaftliche Klima half nach, die Glatzen wurden kürzer, der Stil martialischer und so wurden aus schicken Skins unansehnliche Nazi-Skins mit Stiefeln bis zum Kinn. Nur wenige Jahre später war dieser Trend dann auch im restlichen Europa und den USA angekommen. Der Rest ist Geschichte. Dieses Referat hat jeder antifaschistische Skinhead in den 90ern circa wöchentlich gehalten und jedes Mal Eltern, Lehrer, Großeltern hinterlassen, die ratlos den Kopf schüttelten ob der komplizierten Identitätswahl, wenn es doch auch einfach Bumstechnobiene oder Bauer hätte sein können, wie bei den meisten anderen Provinzteens. Sich von verpickelten männlichen Jungfrauen ohne Schambehaarung Lovers Rock erklären zu lassen, würde auch mir viel Geduld abfordern. Aus mir wurde ein etwas verdrießlich wirkender Teenager, der erfolgreich etwas performte, das die anderen nicht waren, nie sein könnten. Und ich war auf meine Weise einzigartig, für mich. Meiner Wahrnehmung zufolge gab es im kompletten Landkreis ungefähr 2 weitere Skins, die aber intellektuell in niedrigeren Ligen spielten. Mein Style entsprach der nerdigen, verkopften Interpretation eines Phänomens, welches weiter entfernt nicht sein könnte. Das Internet gab es noch nicht. Das Identitätspuzzle in meinem Kopf speiste sich aus Konzertbesuchen, mit der Post bestellten Fanzines und Plattencovern. Es gab keine Skinhead-Gang oder gar Szene, deren Teil ich war. Aber das war Teil meiner Performance. Ich wollte ja auch deren Feedback lieber nicht haben. Genau genommen waren Kontakte zu echten Skinheads, wenn sie denn stattfanden, eher unangenehm. Schwer atmend würden sie in meine Richtung kriechen, witternd, dass ich keiner von ihnen war. Ich bevorzugte meine eigene Subkultur mit mir als einzigen Protagonisten. Als ich mittels Wochenendticket, damals dem Gegenwert eines Schnitzels mit Salat entsprechend, allein 13 Stunden und 10 Umstiege zu einem Ska-Festival nach Potsdam auf mich genommen hatte, sprach ich ca. 48 Stunden am Stück kein Wort außer ein Spezi bitte. Niemanden kannte ich, niemanden wollte ich kennenlernen. Ich inhalierte die Musik. Die schon weit über 50-jährige Phyllis Dillon live zu sehen, war eine Messe und ihre Stimme eine bis heute andauernde Liebe geblieben. Als ungelenk wackelnder, bebrillter Skinhead-Darsteller im viel zu großen Button-Down-Hemd wurde ich von älteren Typen ausgelacht. Im Ein-Mann-Zelt las ich John Irving, während um mich herum gebumst wurde. In jede zweite Frau verliebte ich mich wegen des Styles. Mein Horizont war näher an dem der nicht wenigen mitgebrachten Kinder in Lonsdale-Baby-Shirts als an dem ihrer Eltern. Dennoch lag mir meine Rolle. Ich blieb in jeder Hinsicht eine Besonderheit und hatte etwas gefunden, das nur mir gehörte. Ich war anders als meine Altersgenossen und anders als meine Eltern. Das ging ein paar Jahre so weiter, bis ich Freunde fand, die mich merken ließen, dass es auch in anderen, talgigen Nischen meine jeweilige Entsprechung gab. Wie umgekehrte Superhelden mit eigener Witzidentität und spezifischem Nerd-Skillset. Analog zu Schulhof-Freaks wurden wir eine Schicksalsgemeinschaft, die sich gegenseitig Dinge zeigt, auf Konzerte fährt, nicht trinkt und nicht feiert und so unschuldig in die Volljährigkeit schwebt, möglichst ohne auf die Fresse zu bekommen. Irgendwann realisiert man, dass das Ich sich häutet. Immer wieder. Manchmal erahnt man noch den Madenkörper, der da mal war. Mal bleiben wenige klebrige Fäden haften, aber eigentlich entschuppt man sich permanent. Und man hat zum Glück Menschen gefunden, die einem dabei helfen. Jahre, Jahrzehnte später merkt man dann, dass jener erträumte Sehnsuchtsort natürlich eine Illusion war, aber auch, dass man als suchender Teenie nichts Besseres hätte imaginieren können. Wer mit 14 nicht scheiße aussah, hat etwas falsch gemacht. Man entdeckt neue Liebe zu den kleinen Details von damals. Die Rocksteady-Balladen schmecken mit Gin viel besser. Man merkt noch mehr, wie sehr die Herkunft eine Rolle spielt im Rückblick. Dass andere sich nie häuten konnten, weil manche Haut, manches Milieu nicht abgelegt werden kann vorm Blick der anderen. Man merkt, wer einfach mit austauschbaren Accessoires kokettierte, weil er oder sie es sich leisten konnte, den Zeh kurz in die Subversion zu dippen. Und wer wirklich eintauchen musste in einen Fluss, der einen Hauptsache nur wegschwemmt. Man sieht auch, vielleicht zum ersten Mal, die Stromschnellen, die andere absaufen haben lassen und die man selbst nicht mal bemerkt hat. Weil man ein weißer Heterotyp war, kein Objekt, kein Körper mit nur Brüsten, weil man doch ein wenig freiwilliger das ist, was man ist. Man ist erschrocken, wie wenig über das Absaufen geredet wurde, weil es doch ziemlich häufig vorkam mit dem heutigen Blick. Und man wünscht, man hätte nicht nur seinen Schwestern zugehört, sondern auch anderen Frauen und denen, die sich den albernen Sehnsuchtsort nicht aussuchen können, denen, die trieben im Fluss, ohne Schutz. Das freiwillige Eintauchen in eine alternative Identität ist eine self-fulfilling prophecy, nie wirklich dazuzugehören. Verlorenheit als auch unbewusster Weg ist anfangs ein Thrill, weil er die Suche beinhaltet, die Versprechung. Irgendwann weicht alles einem Arrangieren mit der Tatsache, dass Suche nicht automatisch mit dem Konzept Ziel verknüpft ist. Dass die Verlorenheit keine Verpackung mehr bedarf, die sie als solche erkennbar macht. Man performt nicht mehr die Verlorenheit, sondern ihre vermeintliche Abwesenheit. Man ahnt, dass man schon als Teenager keine andere Wahl hatte, als in den Fluss zu springen. Man bildet sich ein, man hätte seichte Uferböschungen gefunden, wo einem die Strömung nichts anhaben kann, weil um einen herum so viele einen festen Boden unter den Füßen haben, schon immer hatten. Dabei musste man nicht einmal tatsächlich ins Wasser springen, man war schon lange mitten im Strom gewesen, weil schon die Eltern darin trieben und nie richtig Halt am Ufer gefunden hatten.
Das war ein Text von Christoph Künstler McElwain. Er hat ihn auch selber eingelesen, mit einer schönen Socke überm Handy. Habe ich eine Fernanleitung geben lassen von unserer Redaktion aus und es hat alles prima geklappt. Vielen Dank an den Künstler.
Ja, es
klingt, das ist aber laut, Chopin.
Es klingt fast so gut, als hätte es George Lucas
nochmal
verbessert.
Für Blu-ray.
Nochmal für Blu-ray.
Nochmal neu aufgelegt.
Neue Farben.
Sich nochmal hingesetzt an seinen Computer und nochmal neue Sachen drauf gemacht.
Genau.
Schmetterlinge.
Langeweile ist ja auch, entsteht ja auch durch Wiederholung, nicht wahr?
Ja.
Also wenn sie Dinge immer wieder neu aufkochen und neu rückmachen, also wieder machen, dann geraten sie in einen Wiederholungsstrudel, den wir ja auch durch die Nostalgie kennen.
Ja.
Und dadurch wird ihnen zeitgleich wohlig warm, weil sie das kennen, was da ist, aber auch irgendwie ein bisschen langweilig vielleicht.
Ja, Sie sprechen wahrscheinlich von George Lucas.
Ich spreche nicht von George Lucas, ich spreche mit George Lucas.
Ach ja, um es mit George Lucas zu sagen, sozusagen. Ja, das ist immer ein bisschen langweilig, wenn wieder der neue Film kommt.
Ja.
Und dann gehen die Leute hin und sagen dann, naja.
Das war ja auch wieder eigentlich nur mehr.
Ja.
More of the same.
Ja, bitte noch einmal. Also dann kaufen sie direkt noch eine Karte.
Ja.
Und gehen nochmal rein und sagen, naja, das war jetzt auch nicht besser.
Ich wollte noch, also natürlich wollte ich noch Herrn Spamm bemühen, nochmal einen Text zu lesen. Herr Spamm, haben Sie noch Texte und können Sie das vielleicht noch ein bisschen langweiliger lesen?
Ja, können Sie sich vielleicht noch ein bisschen reinversetzen in die Frau Meisendraht, die vor ihrem Computer sitzt und diesen Text lesen muss. Und
machen wir das doch gleich und dann gehen wir nochmal rein in den Aal.
Genau.
Gut. Hallo Schatz, ich bin Frau Vera Wilfried von Aberdajan, Elfenbeinküste. Ich bin ein 22-jähriges Waisenmädchen, das drauf zurückzuführen ist, dass ich keine Eltern habe. Die ich habe. 10.500.000,00 US-Dollar. 10.500.000 US-Dollar. Was ich von meinem verstorbenen Vater geerbt habe. Hat er den Fonds auf einem Fest- und Suspense-Konto bei einer der besten Banken hier in Aberdeenshire hinterlegt. Mein Vater hat meinen Namen als seine einzige Tochter und sein einziges Kind für die nächsten Angehörigen des Fonds verwendet. Zweitens, wenn Sie sich bereit erklären, mit mir in Bezug auf diesen Zweck zusammenzuarbeiten, geben Sie bitte Ihr Interesse an, indem Sie mir antworten, damit ich Ihnen die erforderlichen Informationen und Einzelheiten zur weiteren Vorgehensweise zur Verfügung stelle. Ich biete Ihnen 20% des Geldes für Ihre Hilfe zu mir. Möge Gott Sie für Ihre sofortige Aufmerksamkeit segnen. Meine besten und lieben Grüße an Sie und Ihre ganze Familie. Wenn Sie mich für weitere Details kontaktieren, ich brauche Ihre Hilfe. Wenn Sie mir sicher helfen möchten, den Fonds in Ihrem Landkreis anzulegen, kontaktieren Sie mich jetzt, um weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank, Vera Wilfried.
Ja, sehr schön. Danke, Herr Spamm. Also eine herzzerreißende Geschichte und auch eine Möglichkeit, endlich wieder Geld in die Landkreiskassen zu spülen.
Ja, vielen Dank und Gott segne Sie, Herr Spamm, dafür, dass Sie nicht
sofortig.
Dass Sie sowas von uns fernhalten und auch, dass Sie das Geld nicht für sich selber in Anspruch genommen haben.
Ja, das ist selbstverständlich.
Wir gehen nochmal kurz zurück zur Frankfurter Schule, nicht wahr? Also wir haben ja ein Jahr voller Jubiläen. Sie haben angesprochen, Walter Benjamin, Todesdings und
ich glaube, gestern war das sogar.
Ja, sehen Sie. Adorno war ja auch da.
Ja.
Und dem haben wir auch schon ein kleines Ständchen gesungen mal.
Das ist richtig, ja.
Und ich wollte da, also bei dem Herrn Benjamin sieht das nämlich so aus mit der Langeweile. Der ist, der betrachtet die Langeweile quasi als eine Kehrseite des Industrialisierungsprozesses, nicht wahr? Also wie ich vorhin schon gemeint habe mit dem Webstühlen.
Ja.
Und für ihn, es ist ja eine Zeitphilosophie-Frage, die Langeweile. Sie haben ja vorhin schon gesagt, die Weile wird lang. Und durch die Industrialisierung, durch die Kapitalisierung sind wir dabei, die Zeit als eine Art Ressource zu betrachten, mit der wir ökonomisch umgehen können. Das heißt, möglichst viel Produktion in möglichst wenig Zeit und Zeit ist quasi Geld.
Ja.
Also auf diese Formel kann man es herunterbrechen.
Ja, Zeit ist ja auch Geld, sagt man ja auch.
Ja, richtig, richtig.
Zeit ist Geld. Und der Walter Benjamin, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Leute auch nicht davon abhalten soll, wegzugehen. Weil sonst wäre der Walter Benjamin vielleicht heute vielleicht nicht mehr, aber wäre noch da geblieben.
Ja.
Wäre möglich gewesen, aber der wurde leider an der Grenze aufgehalten. Das ist eigentlich sehr interessant, dass das nach 80 Jahren immer noch so ist. Finden Sie das nicht?
Da haben Sie schon recht.
Aber
er hat wichtige Gedanken gehabt, nämlich jetzt kommt es nämlich.
Jetzt.
Also durch diese Ökonomisierung der Zeit wird die Langeweile zu etwas Verachtenswerten in der Gesellschaft, weil ja da keine Produktion stattfindet.
Ja.
Man langweilt sich ja nur. Und er hat es auf eine kleine Formel gebracht, die ich Ihnen jetzt kurz vorlesen möchte, und dann möchte ich, dass Sie das vielleicht mal ein bisschen erklären, weil ich habe ja keine Philosophie studiert.
Ja.
So, also, Langeweile ist ein warmes, graues Tuch, in das das innen mit glühendsten, farbigsten Seidenfutter ausgeschlagen ist. In dieses Tuch wickeln wir uns, wenn wir träumen. Dann sind wir in den Arabesken seines Futters zu Hause. Aber der Schläfer sieht grau und gelangweilt darunter aus. Und wenn er dann erwacht und erzählen will, was er träumte, so teilt er meist nur diese Langeweile mit. Denn wer vermöchte mit einem Griff das Futter der Zeit nach außen zu kehren? Jetzt erklären Sie mir das bitte mal, was das für eine Definition von Langeweile sein soll.
Ja, also das ist ja ganz klar, wenn Sie zum Beispiel auf Arbeit sind und es ist gerade nicht so viel zu tun,
Ja.
dann Und sie denken sich jetzt ein bisschen Candy Crush spielen. Da gehen sie ja nicht zum Chef und sagen so, Chef, darf ich Candy Crush spielen? Sondern, was machen sie? Sie gehen auf Toilette.
Ja, ist richtig. Ja.
Die Toilette ist quasi das graue Tuch. Aber in der Toilette ist es wie Seide, weil sie können das eine Level, wo die Lakritzschnecken, sie verstehen mich. Und dann schaffen sie endlich den Durchbruch. Level 540. Da haben sie lange dran geknabbert und plötzlich ist auch schon Mittagspause und dann nehmen sie das Handy mit nach außen, aus dem grauen Tuch, ja, aus der Toilette hinaus und setzen sich dann in den Pausenraum und dann haben sie es geschafft, ihre Langeweile zu feiern. Ja. Also nach außen, also wirklich wie eine Offenbarung.
Wie eine Offenbarung. Danke, Herr Eisenbart.
Bitte, die Mittagspause ist sozusagen das befreiende, das kathartische Moment. Verstehen Sie?
Für die Langeweile.
Wo man die Langeweile auch Langeweile sein lassen kann.
Und noch ein anderer schöner Satz, der hier noch genannt wird von dem Herrn, ist, ja, wenn der Schlaf der Höhepunkt der körperlichen Entspannung ist,
ja,
so ist die Langeweile die der Geistigen.
Sehr gut.
Ist das nicht, also körperliche, geistige Entspannung, Langeweile, verstehen Sie das auch so oder ist es für Sie eher so, andere Menschen berichten von eher so Aggressionen, die sie bekommen, wenn sie zum Beispiel auf einen Flohmarkt gehen,
ja,
und sie mögen keine Flohmärkte, weil sie diese grässlich und langweilig finden,
ja,
weil man da im Müll anderer herumstochert,
aha,
und dann gibt es Menschen, denen gefällt das und die finden das sehr spannend, es gibt Leute, die finden das sehr langweilig.
Ja.
Und ich habe einen Augenzeugenbericht gehört, der einen Flohmarktbesuch ein Trempel besucht hat,
ja,
und berichtete, ihm war so langweilig, er hätte am liebsten diese Malertische zerschlagen. Also ein Aggressionsschub quasi erlebt hat.
Das ist ja wie in der Bibel.
Wie bringen Sie, ach so, wie in der,
wo der, die Trempelreinigung, die, ja, wo der Jesus hingeht und sagt, hier mit euren Tapeziertischen, geht mal weg und wirft dann die ganzen Gameboys vom Tisch. Das weiß ich noch.
Also Langeweile kann auch Aggressionspotenzial, so ja, entladen, wie sie ist. Das ist doch spannend.
Ja, das ist sehr spannend.
Das ist
spannend.
Doch alles andere als...
Das ist immer die Frage, wie geht man damit dann um, ne?
Ja, Langeweile ist das, was sie daraus machen.
Ja, oder zumindest, ich glaube, manche Leute, die wollen einfach nicht mit sich alleine sein. Deswegen mögen die das nicht, wenn nichts passiert.
Aber auf dem Trempelmarkt ist man ja nicht alleine.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht werden sie mitgeschleppt von, ja, jemandem, den das interessiert oder den es nicht interessiert.
Dann langweilen sie aber andere. Also sie werden von anderen gelangweilt.
Ja.
Und wenn sie zum Beispiel, Herr Eisenbart, wenn sie zu Hause sind, langweilen sie sich mit sich selber? Können sie mit sich selber gut haushalten? Also macht ihnen das was aus?
Es geht so.
Es geht so?
Ja. Wenn nichts Gescheites im Fernsehen läuft.
Ja.
Wieder so Haus der Stars zum Beispiel, habe ich mal angeguckt. Das war nicht gut. Hier kommt ein Text von Arabella Block und es geht um Langeweile. Ausnahmsweise.
Sie rufen, steh auf, komm endlich raus, wir sterben vor Langeweile. Doch ich habe keine Eile. Träge treib ich in der Dünung des Lakenlichts und peile durch Wimpernlamellen den Sonnenstand. Ein Sommermorgen im Bett, Eidottergelb und flüssig. Es ist eine heile Welt. Und was mir fehlt, erfinde ich dazu. Nichts dort draußen, nicht der grüne Duft des Rasenmäher kurzgeschnittenen Grases, auf dem man Ball spielt, nicht die steile, sonnenwarme Abfahrt aus Asphalt, und die aufgeschürften Knie über den umgeschnallten Rollschuhen, nicht das Quietschen der Schaukelseile und das Kreischen der Horde, die sie schon gefunden hat, nicht mal das Gefühl, wenn die gefangenen Heupferdchen sich in der klebrigen Faust regen, ist so schön wie das hier, dass ich noch ein wenig länger verweile, während ein Teil von mir durch alle Bilder schwimmt und die Bilder, bunte Fische, wie aus schwarzem Wachs gekratzt, schwimmen durch mich hindurch. Die entscheidende Meile vor der Küste des Tages genieße ich mich ganz. Noch war die geile kleine Insel unentdeckt. Ich war es ganz, das Reich, das ich nicht teile oder verlasse für irgendeinen Ruf. Schickt mir keine Pfeile, in Kuchen nicht und in Pasteten, nein, ich bin mir selbst die schönste letzte Zeile.
Das war Hunke, Frau Hunke, sie hat den Text von... ja, Entschuldigung, mir ist der vorne Elvira nicht eingefallen.
Ja, ja.
Sie hat den Text von Arabella Block gelesen. Sehr schön, wie ich finde.
Ja, genau. Ja. Ja, hübsch auch, hat ja auch was mit Wegträumen zu tun.
Ja. Nicht
wahr? Also da sind wir schon wieder bei dem Seidentuch.
Genau.
Das sich über uns drüber legt, wenn wir träumen. Und Träume nacherzählen ist ja auch so ein Genre. Ist
auch langweilig.
Das eigentlich... Für einen selber spannend, aber für andere immer langweilig. Also
ja.
Träume anderen erzählen. Probieren Sie es mal aus zu Hause, liebe Zuhörerin. Erzählen Sie mal einem, sagen wir mal, dem Gemüsehändler, wenn Sie Ihren Lauch kaufen, was Sie heute Nacht geträumt haben. Und dann gucken Sie mal, wie spannend der das findet.
Wollen wir es mal ausprobieren?
Können wir gerne machen, ja.
Soll ich einen Traum erzählen?
Ja, erzählen Sie mal einen Traum.
Von letzter Nacht?
Ja, oder auch von vorletzter, ist auch okay.
Ist auch okay.
Alles gleich langweilig, ist meine Hypothese.
Also, das war so, ich war auf einem Kongress. Es war wieder dieser Bergsteiger-Kongress, glaube ich. Ich war mit Bakowski da, ein Autor. Und wir beide, wir sind dahin. Und Reinhold Messner hat gesprochen. Und wir sollten einen Preis bekommen, Bakowski und ich. Weil Sie wissen schon, ich habe ja alle 8000er und Bakowski alle 9000er. Also, beziehungsweise ich hatte alle 8000 Meter hohen Berge bestiegen, wissen Sie noch von der letzten Sendung. Und auf jeden Fall waren wir da so eine gewisse Zeit, so bestimmt 2 Stunden. Und Messner hört nicht auf zu reden. Und langsam wird uns aber langweilig. Und dann sagen wir so, können wir jetzt mal zum Punkt kommen? Und dann war der Traum eigentlich schon wieder vorbei. Ja, auf jeden Fall, Bakowski hat darüber einen Text geschrieben und der geht ungefähr so.
Rutsche auf dem Bürostuhl hin und her. Starre auf den Monitor. Draußen, tief unten. Stehen Autos im Stau. Umleitung. Weißt du noch damals, als der Helikopter gelandet ist und der Pilot sich einen Döner geholt hat? Okay, das war wohl nur ein Tagtraum. Seiten aufrufen. Nachrichten, die täglich gleich aussehen, nur dass unsichtbar das Wort neu davor steht. Immer sichtbar die Uhrzeit in der Startleiste. Die Zahlen verändern sich umso seltener, je öfter du draufschaust. Dein Kollege gegenüber macht Tippgeräusche auf seiner Tastatur und sagt etwas zu mir. Zumindest denkst du für einen kurzen Moment, dass er ein Gespräch beginnt. Doch ein Blick verrät, dass er ins Telefon spricht. Eine Fliege liegt bewegungslos auf dem Fensterbrett. Die hat für heute bereits genug getan. Du breitest deine Flügel aus und fliegst durch das Fenster über die Autos hinweg ins Paradies. Ein weiterer Tagtraum. Der Kaffee ist kalt und schmeckt, wie kalter Kaffee schmeckt. Du hörst ein Klingeln, willst an die Tür gehen. Doch dein Kollege ist schneller. Der Paketbote ist an der Tür, abgehetzt. Zack, zack, schnell hier unterschreiben. Dein Schreibtisch sieht tipptopp aus. Du hast ihn vorhin aufgeräumt. Und laut der Uhr in der Menüleiste ist seitdem erst eine Viertelstunde vergangen. Webseiten öffnen, uninteressante Nachrichten, E-Mails abrufen, keine neuen Nachrichten. Nicht mal ein Newsletter. Der Spamfilter ist fleißig. Die Autos unten bewegen sich in müden Schritten. Du überlegst, an deinem Hobbyprojekt zu arbeiten. Die Computermaus steuert den Mauszeiger langsam Richtung Menüleiste. Dein Blick wandert wieder auf die Fliege. Sie ruht sich immer noch aus. Wahrscheinlich ist sie tot. Ja, sie ist hier gestorben. Das musst du wohl zugeben. Sie ist hier gestorben. Aus Langeweile. Noch ein Schluck vom kalten Kaffee, der wie kalter Kaffee schmeckt. Du nimmst einen Kugelschreiber und schiebst damit die Fliege in den Mülleimer. Aber die stört das gar nicht.
Welche?
Auf der Theke liegen Spitzenhandschuhe und ne Halskrause. I descend, I descend, I descend. Ich bin ein Hund. Ich bin nicht ein Hund, sondern der Hund von Ruth Bader Ginsburg. I descend, I descend, I descend, I descend. Erklärt mir jetzt, wie ich mein Futter zu essen hab. Ruth, wo bist du? All die Jahre brauchte ich keinen Anwalt, denn ich hatte dich. Eines Tages wird ein Härchen gewählt werden und es wird ein anständiges Härchen sein. Kein autoritäres Härchen, das die Hundeklappe zunagelt, das chinesisches Futter besteuert.
fällt jetzt nichts ein, Frau Meisendraht. Machen wir einfach nochmal, singen wir nochmal den Refrain. Eins, zwei, ich weiß auch gar nicht.
Machen Sie, das kriegen wir hin.
I descend. Oh yeah.
Oh yeah, send. I descend. Na ja, Herr Eisenbart.
Geht so.
Das war so ein bisschen langweilig.
Ja.
Aber das muss auch mal sein.
Das war der Song um Ganz.
Der Song um Ganz.
Zu Ehren von Ruth Bader Ginsburg. Vielen Dank.
Genau. Langeweile. Das kann ja auch ein beunruhigendes Gefühl sein. Wissen Sie das? So existenzielle Langeweile. In der Romantik wurde das beschrieben.
Wurde, ja.
Also wenn man sich nicht irgendwie, wenn man der Langeweile nicht auskommt durch einfache Veränderungen der Umgebung oder der Umstände, dann fällt man in so eine fast schon melancholische Langeweile, in der alles leer erscheint, in der alles sinnlos und das ist und dann kommt noch dieser Horror-Vakui, nicht wahr?
Ja, also
Angst vor der Leere, nicht wahr? Also wenn Sie zum Beispiel etwas länger aufbewahren wollen, wenn Sie zum Beispiel Rosmarinkartoffeln zubereitet haben und dann ein Gerät für die Tupper, nein, das sind nicht Tupper, darf man nicht sagen, für die Frischhalteboxen wählen und dass die Luft heraussaugt, dann haben die Kartoffeln Angst vor der Leere, die da kommt und quasi, weil so vielleicht.
Ich glaube, Sie haben es ein bisschen falsch verstanden. Ich erkläre es Ihnen, während der nächste Text läuft. Es ist ein Text aus der Schweiz. Lea Schlenker hat einen Text für uns eingelesen und wie es der Zufall will, hat sie ihn auch geschrieben. Bitteschön.
Meine Katze springt auf dem Bett herum und kratzt gewissenlos am Bettlaken. Sie wird nicht aufhören, ehe sie bleibende Spuren hinterlassen hat. Ich ignoriere sie trotzdem. Ich streite nicht mehr mit Katzen. Dafür bin ich zu abergläubisch. Nach den Ereignissen des heutigen Tages werde ich vermutlich noch mehr als einfach nur abergläubisch sein, dazu jedoch später. Die Katze habe ich, seit ich mich scheiden haben lasse und nun alleine in dem Haus lebe. Versteht mich nicht falsch, ich mag die Einsamkeit, ich führe ein gutes Leben. Aber manchmal wird es doch ein wenig, wie soll ich sagen, langweilig. Aber heute konnte selbst die Katze keine Ablenkung bieten. Die Langeweile liegt heute träge und dick in der Luft. Die Zeit schreit geradezu danach, dass man sie leerlaufen lässt und keinerlei Inhalt in den Tag füllt. Ich spielte schon fast mit dem Gedanken, das Haus zu verlassen, obwohl laut Wettervorhersage noch Gewitter drohten. Ist nicht gerade ansprechend ohne Regenschirm. Ich wohne in einem pinken Haus am Ende der Straße, gleich am Hügel neben der Autobahn nach Bellinzona. Niemand von den anderen Hausbesitzern im Quartier kennt mich und ich kenne sie auch nicht. Ich bin auch nicht sicher, welche Häuser bewohnt sind und welche nicht. So etwas wie Quartierfeste und Nachbarschaftstreffen gibt es hier nicht. Wenn es sie gäbe, würde ich von hier wegziehen. Unruhig suchte ich nach meinem Telefon, um etwas in die Finger zu kriegen, nebst den gesalzenen Karamellbonbons, die ich heute unaufhörlich verschlinge. Nebenbei gieße ich zum zweiten Mal heute die Blumen und Pflanzen, die ich auf dem Balkon habe. Natterkopf, Ochsenauge, Basilikum, Glockenblumen, Wiesensalbei und der Zitronenbaum. Ich hoffe, das Wasser tut ihnen gut. Am Horizont lassen sich schon finstere Gewitterwolken blicken und eine tonnenschwere Hitze macht sich draußen breit. Ich versuche, meine Mutter zu erreichen. Wie es scheint, ist sie momentan nicht zu Hause. Derzeit arbeitet sie als Putzkraft an der Universität von Lugano. Vielleicht hat sie heute auch Dienst. Sie ist immer schwer beeindruckt vom imposanten Gebäude der Hochschule. Ich hätte gerne eine richtige Ausbildung gemacht, am liebsten sogar studiert. Es gibt viele Themengebiete, die mich spontan ansprechen würden, bei denen ich gerne mal in einer Vorlesung gesessen und einfach mal zugehört hätte. Aber in meiner Familie wäre das nicht gegangen. Deshalb habe ich mich für eine Berufsausbildung entschieden, aber nicht einmal die bekam ich auf die Reihe. Aber das spielte keine Rolle. Ich bin eine Macherin und ich bin mutig. Ich habe bei Miss Schweiz mitgemacht, wurde Drittplatzierte und arbeite seitdem als Unternehmensberaterin. Mir war nie wieder langweilig. Bis zu dem heutigen Tag. Diese Langeweile. Ich wusste nicht, in welches Gefäß ich sie füllen konnte oder ob sie einfach aus mir auslaufen würde wie Batteriesäure. In der Küche wurde es zunehmend dunkler, vermutlich vom Gewittereinbruch. Ich möchte das Licht anmachen und werfe einen Blick auf den Balkon. Da wurde mir klar, dass die Dunkelheit nicht vom bedeckten Himmel herkommt. Mein Balkon ist zwar klein, mir aber heilig. Wenn ich nicht in den Garten runter möchte, sitze ich hier und trinke ein Glas Wasser mit Melonenstückchen, Orangenscheiben und Minze drin. Ich habe zwei Stühle und einen kleinen runden Tisch, der mir schon seit Jahren dient. Und natürlich die Pflanzen, die den Balkon etwas bunter gestalten. Mittlerweile mir aber die Sicht und das Sonnenlicht versperren. Bei Pflanzen ist es ja generell so ein Ding. Man merkt nicht wirklich, wie sie wachsen, bis dann plötzlich mal die Blüten zum Vorschein kommen. Ich kann aber ohne Zweifel sagen, dass diese Pflanzen seit dem letzten Wassergießen vor ungefähr 10 Minuten beträchtlich in die Höhe geschossen sind. Die Stiele wirren wie wild bis zur Balkonabdeckung. Manche der Töpfe haben Risse bekommen, weil die bereits blühenden Knospen sich nach allen Windrichtungen ausdehnen. 2x Wasser pro Tag ist offenbar fataler, als man annehmen könnte. Von hier sehen sie aber trocken aus, beinahe ausgedörrt. Die Blüten beginnen abzublättern und fallen mir ins Gesicht. Aber all das ist noch nichts zum Vergleich, was mit dem Zitronenbaum passiert. Wo neben dem Zitronenbaum eine Wand war, ist bloß noch eine verwachsene grüne Fläche, worauf der Zitronenbaum seine duftenden Blüten und Knospen sprießen lässt. Wenn ich mich nicht täusche, sehe ich bereits kleine Früchte zum Vorschein kommen. Früchte, die ich dabei beobachten konnte, wie sie von grün zu gelb werden. Ich sehe nur noch durch die Wucherung heraus ins Freie, aber eigentlich könnte ich jetzt überall sein. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich das Meer oder die Autobahn rauschen höre. Ich renne wieder in die Wohnung. Im Badezimmer spritze ich mir kaltes Wasser ins Gesicht und höre mein Herz pochen. Ich glaube nicht an Übernatürliches. Vermutlich hatte ich einen Autounfall, liege im Koma und träume einfach wie wild. Aber auch wenn das bloß ein Traum ist, muss ich trotzdem mal dafür sorgen, das Unkraut auf dem Balkon loszuwerden. Ich gehe wieder nach draußen. Auf dem Balkon ist kaum mehr Sonnenlicht zu sehen, dafür eine unheimliche Vielzahl an Pflanzen. Ich fühle mich in eine prähistorische Zeit versetzt. Die Zitronen hängen gelb und prall von meiner Wand herunter. Dabei sind es aber keine normalen Zitronen. Ihre Schalen sind von Wucherungen bedeckt, von kleinen scharfen Zähnen, die nebeneinander wie ein Gebiss aneinandergereiht sind. Dort, wo bei einem Menschen die Augen sind, sind kleine Vertiefungen, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind. Verflucht, wenn das jetzt mein Augenarzt sehen würde. Naja, vermutlich wäre er bereits schon umgekippt. Ich bilde mir ein, dass die Zitronen alle aus ihren nassen Augenwinkeln zu mir rüberstarren. Wobei ich den Ausdruck einbilden schnell wieder zurücknehmen muss. Die Zitronen drehen sich nach mir, wachsen in Rekordschnelle zu mir rüber, bis sie nur wenige Zentimeter auf Augenhöhe mit ihren messerscharfen Haigebissen bei mir sind. Ich möchte mich rühren, habe aber wohl vergessen, wie das geht. Das passiert manchmal so auf dieser Welt.
Ja, internationales Flair hier bei Eisenbart und Meisendraht.
Sehr gut, ja.
Sehr gut. Das freut, wenn auch aus dem Land des Käses.
Ja, wir Berge wollen ja jetzt nicht irgendwelche Stereotype
und der
aufwärmen, Frau Meisendraht.
Geschwindigkeiten, wenn da.
Ich habe gedacht, Sie waren bei dem politische Korrektheit Seminar, zu dem wir beide geschickt wurden.
Ja, richtig. Das war sehr spannend. Da sind wir nach Berlin nämlich in einen Radiosender geflogen. Und also wir sind mit dem Flugzeug nach Berlin geflogen, Sie erinnern sich.
Ja.
Das war sehr. Da waren zwei männliche Radiomoderatoren.
Ja.
Und die haben uns erzählt,
ja,
wie man Podcasts macht,
ja,
die politisch korrekt sind.
Ja.
Und da muss ich sagen,
mich, ja,
die können sich mal ganz gepflegt.
Na, also
muss ich jetzt aber schon.
Also,
diese beiden Radiomoderatoren saßen da in ihrem Berliner Kämmerchen, haben
Sie
über
sich
politische Korrektheit philosophiert. Und also da muss ich sagen, die können sich mal wirklich gepflegt in den. Also da habe ich kein Verständnis für. Und dass dann.
Ruhig.
Dass man sich dann nicht mal darüber beschweren darf.
Ja, denken Sie an Ihren Blutdruck.
Diese Radio- und Podcast-Moderatoren.
Ich muss das alles nachträglich rausschneiden. Das haben Sie jetzt davon.
Naja,
wir haben
wie dem auch sei, ich wollte mit Ihnen ein kleines Experiment machen,
ja, gerne,
um Ihnen etwas zu verdeutlichen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, das Thema, falls Sie es noch nicht mitbekommen.
Ja,
danke, dass Sie mich wieder an Berlin erinnert hat. Das war eine Katastrophe.
Toll, Frau Meisendraht, so, also, Sie machen das ganz toll.
Ich habe mir ein bisschen eingelesen, da gibt es einen Philosophen namens Krakauer, nicht wahr?
Ja.
Der hat so ein bisschen drüber nachgedacht, ob die Langeweile nicht auch eine würdevolle Zeitverbringung ist, nicht wahr?
Ja.
Weil man da nämlich selbstbestimmt über seine Zeit verfügen kann und auch ein subversives, antikapitalistisches Element dabei ist. Weil man ja die Zeit verstreichen lässt und man sich mit sich selbst beschäftigen kann und über seine Zeit selber verfügen kann. So, das mal vorneweg geschrieben.
Fußball spielen zum Beispiel.
Und da las ich, ich las ein anderes Beispiel. Und zwar, stellen Sie sich vor, Sie sind eine Hausfrau.
Ja.
Oder auch ein Hausmann, das spielt in dem Beispiel gar keine Rolle. Und sie gehen sonntags in die Kirche, weil sie sind christlich. Und der Pfarrer hält eine Predigt auf Latein, auf Lateinisch.
Ja.
Ja. Sie verstehen aber kein Lateinisch.
Ich verstehe Lateinisch.
Aber jetzt in dem Beispiel sind sie Hausmann und verstehen kein Lateinisch. Und
es gibt bestimmt Hausmänner, die auch Lateinisch können.
Bestimmt auch, aber in dem Beispiel. Sie können auch ein Fußballspieler sein und kein Latein verstehen und in der Kirche sitzen und der lateinischen Rede zuhören.
Ja,
und da sie nichts verstehen, werden sie nicht von dem Sermon behelligt. Weil sie können ja nichts davon verstehen.
Ja.
Dann wird ihnen langweilig.
Also und vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind wir jetzt.
Ja, danach.
Weil danach hat man ja das in der Landessprache
gut,
zugelassen.
Also, dann, wann war das Zweite Vatikan?
Das war in den 60ern. 63.
Okay, dann 65. Gehen wir mal aus, wir sind 1937, das geht, 37.
Ja.
Und Sie sind.
War eher wenig Kirche. Zu der. Naja.
Da haben Sie recht. Dann, okay,
sagen wir
1837.
Vor Christus.
1837 vor Christus.
Ja.
Jetzt verbiegen Sie mein Beispiel. Also, Sie sind ein Fußballspieler 1837 vor Christus und der Pfarrer redet Sie voll auf Latein. Und was machen Sie dann? Ihre Gedanken
schweifen ab. Genau.
Und mehr wollte ich doch gar nicht sagen.
Danke.
Und deswegen habe ich.
Ist es jetzt das Experiment gewesen?
Nein, das Experiment kommt jetzt. Nämlich die Kraft die kreative Kraft der Langeweile zu entdecken mit ihnen, habe ich einen kleinen Soundschnipsel mitgebracht, den Sie gleich in den Plattenspieler drücken können.
Geben Sie mir doch mal den...
Ich sag Ihnen gleich, es handelt sich um Rauschen.
Aha.
Also die neutralste, langweiligste Form des Tones ist der weiße Noise.
Ja.
Es gibt braunen und rosa Rauschen noch. Ich habe weißes mitgebracht, weil das am neutralsten ist und am langweiligsten.
Ja.
Braunes Rauschen ist sehr spannend und aufwiegelnd, aber weißes Rauschen ist sehr langweilig.
Braunes Rauschen, das ist auch die neue Platte von Freiwild, ne?
Herr Eisenbart. Also jedenfalls diesem weißen Rauschen werden wir jetzt zuhören.
Ja.
Und wenn sie sich wirklich fallen lassen und wirklich langweilen dabei, dann ist das gut. Denn dann interpretiert ihr Gehirn in das weiße Rauschen Stimmen rein.
Ach toll.
Und macht quasi Literatur.
Obwohl das einfach nur Rauschen ist.
Obwohl das nur Rauschen
Gehirn
ist.
Das Gehirn sagt mir,
sagt ihnen,
dass da jetzt Stimmen sind.
Genau. Und schreibt ihnen quasi ein kleines Stück Literatur. Einfach aus dem Nichts.
Toll, nur da bin ich Langeweile. Aber gespannt.
Und deswegen bitte Film ab.
Ja, schließen Sie zu Hause die Augen vorm Radiogerät, damit Sie... nicht uns sehen, sondern nur das jetzt hören. Entspannen Sie sich.
Ja, und langweilen Sie sich. Gute Langeweile wünscht.
Da bin ich jetzt
Eisenbart
mal gespannt.
Und Meisendraht.
Schön, wirklich schön.
Hat es funktioniert, Herr Eisner?
Hat sehr gut funktioniert.
Was haben Sie denn gehört?
Ich habe es war leider Herr Eisenbart habe ich gehört.
Sie sind schon sehr eitel, oder? Sie sind ein eitler Mensch, der selbstbezogen ist.
Ja,
dass
aber
Ihre Langeweile nichts Besseres zustande bringt als Ihren Namen.
Ja.
Das ist schwach.
Na toll.
Das ist schwach. Ich würde gerne noch
einen Text
hören. Ja gut, dann hören wir noch einen Text. Und dann möchte ich aber noch mal ein bisschen vom Herrn Spamm, der hat noch mehr dabei, habe ich gesehen. Er hat eine ganz große Tüte voll Texten. Und da wollen wir vielleicht noch mal kurz reinhören.
Sehr gut. Elmar Tannert hat diesen Text gemacht.
Paul nahm einen Schluck aus der Bierflasche. Weißt du, was ich mich manchmal frag? Kalle, sein Banknachbar in der kleinen Grünanlage, wusste nicht, was Paul sich manchmal fragte. Er hätte also einfach Nö sagen und seinerseits einen Schluck Bier nehmen können. Aber er wollte Paul nicht verstimmen. Also erkundigte er sich teilnehmend. Was fragst du dich denn manchmal? Paul leitete seine Antwort mit einer stummen Kopfbewegung zum Mietshaus ein, das auf die Grünanlage blickte. Der Typ da oben... Du meinst den im zweiten Stock? Der aus dem Fenster schaut? Genau den. Ist ja sonst niemand da. Paul nickte zufrieden. Wie ein Lehrer, der seinem Schüler zu einer wichtigen Erkenntnis verholfen hat, so dass Kalle kaum noch wagte, die Folgefrage zu stellen, die zwangsläufig lauten musste. Und was ist mit dem? Es dauerte eine Weile, begleitet von zwei Bieren, bis Paul seinem Freund Kalle klargemacht hatte, dass der Typ am Fenster im Prinzip immer aus dem Fenster hinausgucke. Kalle wandte ein, dass sie gar nicht wissen könnten, ob er wirklich immer gucke, da sie ja nicht immer da seien. Aber Paul meinte, der Typ gucke doch jedes Mal aus dem Fenster, wenn sie sich der Grünanlage näherten, und gucke immer noch, wenn sie wieder verließen. Man könne also mutmaßen, dass der Typ praktisch immer aus dem Fenster gucke. Ich frag mich bloß,
Wieso machen Menschen sowas?
Ist doch nicht so schlimm, was der macht. Dem ist halt einfach langweilig.
Langweilig? Pff, dann soll er gefälligst Fernseh gucken, anstatt uns auszuspionieren.
Kalle meinte, dass es bei ihnen nicht allzu viel auszuspionieren gäbe und packte seine psychologischen Kenntnisse aus, die sich zum größten Teil auf gelebte Erfahrungen stützten.
Manche Leute wollen einfach nicht mitmachen, sondern gucken lieber bloß zu. Das kenne ich schon aus der Kindheit. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass die Kinderärztin ihr empfohlen hat, sie soll mich zu einer Gymnastikgruppe anmelden. Aber da habe ich den anderen Kindern immer bloß zugeguckt, wie sie rumhüpfen. Und bin in meiner Ecke geblieben. Und so ging's weiter. Ich wollte nie machen, was die anderen machen. Aber andererseits ist mir auch nichts Besseres eingefallen. Also habe ich halt einfach nichts gemacht. Vielleicht ging's dem am Fenster sein Leben lang genauso. Außerdem kann ja sein, dass er im Rollstuhl sitzt. Und wir sind seine einzige Abwechslung.
Paul widersprach vehement.
Völliger Quatsch. Ich sag's dir, solche Typen, die immer am Fenster rumlungern, haben einen hochgradigen Kontrollzwang. Die wollen immer alles im Blick haben. Und selber machen sie nix, weil sie nämlich glauben, dass alle anderen genauso ticken wie sie. Aber sie wollen sich um keinen Preis selber kontrollieren lassen. Deshalb machen sie lieber gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Schau dir doch mal an, was der für einen Kontrollblick drauf hat. Der wartet doch bloß darauf, dass irgendeiner irgendwas anstellt, was ihm nicht passt.
Ist aber gar keiner da. Außer uns.
Also wird er so lang aus dem Fenster gucken, bis wir irgendwas anstellen.
Da kann er aber gucken, bis er schwarz wird, meinte Kalle. Dann kam er ins Grübeln.
Obwohl, andererseits, je länger ich den so sehe, umso mehr kriege ich Lust, wirklich irgendeinen Scheiß zu machen. Zum Beispiel, ich weiß auch nicht. Ich glaube, den Abfalleimer da abfackeln, das wär's jetzt.
Gib dir nicht so viel Mühe. Solchen Leuten reicht es schon, wenn du eine Pfandflasche in den Altglascontainer wirfst. Kalle musste lachen. Dann setzte er noch eins drauf.
Womöglich noch eine Braunglaspfandflasche in den Grünglascontainer.
Paul sah auf die Uhr.
Und das dann auch noch nach 19 Uhr. Hopp, trink aus und schmeiß die Flasche rein.
Kalle setzte die Bierflasche an, setzte sie wieder ab und prustete los.
Braunglaspfand nach 19 Uhr ins Grünglas. Ob er dann die Polizei ruft?
Garantiert. Noch besser wäre, du würdest noch was drin lassen in der Flasche.
Nicht komplett geleert in den Container? Da kommst du gleich in U-Haft.
Kalle wollte sich ausschütten vor Lachen. Paul versuchte, ihm die halbvolle Flasche zu entwinden.
Gib her, die schmeiß ich jetzt ins Altglas.
Kalle hielt sie eisern fest.
Reicht schon, wenn das Pfand weg ist. Aber das Bier, das wird gerettet.
Er setzte die Flasche an. Während er trank, überfiel ihn ein weiterer Lachanfall. Das Bier geriet in falsche Kanäle. Kalle röchelte. Kalle japste. Lief blau an. Kippte zur Seite.
Hey, rufen Sie die Sanitäter, schnell!
Der Mann im zweiten Stock zog sich zurück und schloss das Fenster.
Na?
Bemerkte seine Frau beiläufig. Da draußen wird doch nicht mal was passiert sein.
Klar doch. Man muss nur lang genug gucken. Dann passiert auch was.
Ja, so kann es eben gehen.
Wenn was Anekdotisches hatte das, nicht wahr?
Ja, und das war doch interessant. Man fragt sich immer, was die sich denken, die den ganzen Tag aus dem Fenster rausgucken. Und jetzt wissen wir es. Es ist die Langeweile.
Ja, ja, ja. Ja. Herr Spamm, uns ist langweilig. Bitte feuern Sie noch mal eine Mail aus Ihrem Kanister heraus.
Gerne. Lieber Geliebter in Christus, ich bin Frau Elisabeth Newman aus Kap Verde. Ich bin mit Herrn Delson Newman verheiratet. Ich und mein verstorbener Ehemann waren vor meinem Tod tot. Nachlassverwalter und auch ein staatlicher Bauunternehmer.
Aufgrund meines Fibriodenproblems waren wir 11 Jahre lang ohne Kind verheiratet. Er starb nach einer kurzen Krankheit, die nur 4 Tage dauerte. Vor seinem Tod wurden wir beide wieder christlich geboren. Seit dem Tod meines Mannes wurde bei mir Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Als mein verstorbener Ehemann noch lebte, hinterlegte er die Summe von 3.500.000 US-Dollar bei einer Bank. Derzeit ist das Geld noch auf der Bank. Mein Arzt sagt mir, dass ich wegen eines Krebsproblems nicht die nächsten 4 Monate durchhalten würde. Nachdem ich meinen Zustand gekannt hatte, beschloss ich, diese Fonds an eine gute Person zu spenden, die dieses Geld so verwendet, wie ich es hier anweisen werde. Ich möchte, dass sie mindestens 80% dieses Fonds für Waisenhäuser, Witwen und auch für die Verbreitung des Wortes Gottes verwenden und sich bemühen, dass das Haus Gottes erhalten bleibt und die restlichen 20% für die gute Pflege ihres guten Gottes verwenden, das ihnen zu Hause gegeben wurde. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich kein Kind habe, das dieses Geld erben wird. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Daher weiß ich, wohin ich gehe. Ich weiß, dass ich im Busen des Herrn sein werde. Exodus 14, Vers 14 sagt, dass der Herr meinen Fall bekämpfen wird und ich meinen Frieden halten werde. Ich brauche diesbezüglich wegen meiner Gesundheit keine telefonische Kommunikation. Mein Glück ist, dass ich ein Leben eines würdigen Christen geführt habe. Wer dem Herrn dienen will, muss ihm im Geist und in der Wahrheit dienen. Sei immer ein Gebet während deines ganzen Lebens. Schreiben Sie mir sofort und jede Verzögerung Ihrer Antwort gibt mir Raum für die Suche nach einer anderen guten Person für denselben Zweck. Versichern Sie mir, dass Sie entsprechend handeln werden, wie ich es hier angegeben habe. Ich hoffe, Ihre E-Mail-Antwort zu erhalten. Danke und bleib gesegnet im Herrn. Ich bleibe deine Schwester in Christus. Frau Elisabeth Newman.
Ja, Kap, was war's? Kap Verde? Kap, Kapstadt? Kap,
genau.
Ja, sehr Kap schön. Verde. Wo man überall, also da, ja, nee,
ja.
Ich bin ganz sprachlos.
Nein, unglaubliche Mengen Geld könnte man da sich rauslassen, wenn man diese E-Mails nur bekommen würde. Aber unser lieber Kollege vom Spamfilter, also Herr Spam, Sie sorgen dafür,
Ordner Spam,
dass wir mit solchen Anfragen nicht behelligt werden, denn wir brauchen kein Geld. Das, genau. Hier kommt ein Text über die Langeweile, denn das ist heute unser Thema bei Eisenbad und Meißendraht. Ein Text von, noch einmal, Philipp Sass. Er hat wieder einen deutschen Klassiker der Weltliteratur vertont in einem Gedicht. Und zwar das Gedicht Titanic von James Cameron. Bitteschön.
Schiff ist groß, Meer ist breit, Schiff fährt los, kommt nicht weit. Bla, 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 viel zu lang, aber da Untergang. Eis erscheint, Flucht misslingt, Winslet weint, Leo sinkt. Sie ist smart, kommt davon, und my heart will go on.
Haben Sie es erkannt, Frau Meißendraht?
Ja, es geht um Film. Es geht um großes Kino.
Ja.
Wichtige Werke, also ich weiß nicht, ob Titanic, darum ging es ja, oder? Es ging um die Titanic,
sich
in Panik, ganz alleinig.
Woher haben Sie das jetzt gewusst?
Ja, ein bisschen.
Sie haben aufgepasst,
ein bisschen,
ne?
Bisschen Bildung dürfen Sie mir schon zugestehen, Herr Eisenbahn.
Wieso gibt es davon eigentlich noch keine Fortsetzung? wir haben es ja vorhin über Filmfortsetzungen und
Wiederholungen.
Remakes gesprochen.
Titanic 2, Rückkehr des Eisbergs, wenn dann vielleicht so ein mutierter Eisberg, ein Flugzeugträger, auf einem Flugzeugträger landet.
Ja.
Wäre das vielleicht was?
Und dann also untergeht.
Und dann der Eisberg untergeht. Ja, das wäre doch vielleicht. Stimmt. Ja, das wäre es doch. Der Eisberg geht. Ja, Eisenbart, ich wollte über Filme mit Ihnen sprechen. Ein guter Film,
ja,
um die Langeweile erfahrbar zu machen, ist?
Ist?
Na?
Selbstverständlich.
Lost
in Amerika.
Richtig. Richtig, wo eine junge Frau alleingelassen, also eine junge Japanerin, einsam in einem Hotelzimmer sitzt, in einem Motelzimmer.
Ja.
Und dann kommt schmieriger Typ.
Auch, also.
Ein schmieriger Typ mit Lederjacke und Bolzenschussgerät.
Ja.
Und das nimmt alles kein gutes Ende. Aber es ist sehr langweilig, der Film.
Ja.
Ja.
Von Coppola.
Von Coppola ist der Film, ja, richtig.
Darüber wollten Sie jetzt mit mir reden.
Ja, aber jetzt haben Sie mir ja schon alles erzählt. Das ist ja auch nicht egal. Goethe, war Goethe ein Langweiler, Herr Eisenbart?
Naja, das ist jetzt, da müsste ich nochmal in die Wahlverwandtschaften reinblättern. Ich bin mir da gar nicht sicher. Aber auch bei Goethe gibt es ja diese Remix-Kultur.
Ach so.
Von der wir vorhin gesprochen haben.
Ja.
Der Faust, den hat er sich ja nicht ausgedacht.
Stimmt, ja, da haben Sie absolut recht.
Ja.
Den Urfaust schon mal gleich gar nicht, nicht
wahr?
Aber der Fauststoff als solches ist ja ein sich wiederholendes, ein Wiederkehrer, ein Zombie der Literatur, könnte man sagen.
Genau.
Ein sehr langweiliges Zombie.
Ja, der hat nämlich immer Remix gemacht und Remake auch hat er gemacht, der Goethe.
Ja.
Hat auch den Erlkönig gemacht, aber nachgemacht. Muss das denn sein?
Ja, muss das sein? Das ist die Frage. Herr Spamm, muss das sein?
Das muss nicht sein.
Sehen Sie,
Danke Herr für diese Einordnung, das ist sehr wichtig.
Aber für Goethe war Langeweile auch ein Thema.
Ja.
Und er hat quasi mal gesagt oder hat das so formuliert, dass die Langeweile ein Bestandteil des menschlichen Seins ist. Also für ihn war, ich leite daraus ab, er hat seine Texte deswegen so langweilig geschrieben, weil er geglaubt hat, es gehört zum Leben einfach dazu. Er war quasi gezwungen, so langweilig zu schreiben.
Kann sein.
Ja.
Fabian Lente hat auch über Langeweile geschrieben. Sie merken, ich muss ein bisschen Strecke machen.
Ja, wir haben leider noch 20 Minuten und 30 Texte.
Ja, deswegen Fabian Lente über Langeweile und Wurst. Bitte sehr.
Da ich nun schon seit 16 Stunden im Bett lag und außer, dass ich das Radio an und wieder aus sowie lauter und leiser gestellt nichts getan hatte, bis auf mir zwischenzeitlich ein großes Stück Salami abzuschneiden, auf dem ich gelangweilt herumkaute, beschloss ich den Rest des Tages ebenfalls nichts zu tun. Wenn ich es geschafft hätte, im Schlaf zu sterben, wäre daran nichts Verwerfliches gewesen. Im Gegenteil, man hätte mir das Stück Salami aus dem Rachen entfernt und mich wie jeden anderen leblosen Gegenstand aus der Wohnung getragen. Vermutlich hätten die Angestellten der Möbelspedition bei Kaffee und Zigarette genervt auf die Uhr gesehen, weil sich der Fahrer des städtischen Bestattungsunternehmens ausgerechnet an diesem Tag für einen Umweg entschied. Dann wäre alles ganz schnell gegangen. Sobald sich der Reißverschluss des Leichensackes über meinem Gesicht zugezogen hätte, wären die kläglichen Überreste meiner Existenz in einem großen, leeren LKW verschwunden, in dem noch mindestens 10 ähnliche Leben Platz gefunden hätten. Doch dann klingelte es an der Tür. Ich stand nicht sofort auf, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich zu Hause sei, sondern setzte einen Fuß nach dem anderen auf den Boden, schlich mich zur Tür und spähte durch den Türspion. Zu meiner Erleichterung war niemand zu sehen. Etwas Wichtiges konnte es ohnehin nicht gewesen sein. Für wichtige Dinge sind andere Leute zuständig. Leute, denen es nichts ausmacht, sich mit wichtigen Dingen zu beschäftigen. Auf dem Weg zurück ins Bett schnitt ich mir noch ein extra großes Stück Salami ab, damit ich bis zum nächsten Morgen keinen Grund mehr hatte, um aufzustehen. Dann schlief ich ein.
Wissen Sie, was ich mich frage, Frau Meisendrath?
Ja, nein.
Wieso er nicht gleich die ganze Wurst mitgenommen hat? Weil da kann er dann die ganze Nacht dran knabbern, wie an so ein,
die ganze, also
wie ein, Wurst, so ein Eichhörnchen an einer Nuss.
Ja.
Die nimmt die auch mit ins Bett.
Ja.
Dann kann man die ganze Nacht sich so dran laben.
Habe ich nichts dagegen.
So ganze Ringsalami mitnehmen ins Bett.
Ja.
Wie wäre das?
Ja, ich bin etwas außerhalb des Loopings bin ich gerade.
Ihnen ist ein bisschen langweilig, scheint mir.
Ja, ich...
Ist Ihnen bei dem Text langweilig geworden?
Nein, nicht direkt bei der Sendung, könnte man sagen.
Ja.
Ja.
Naja. Und sonst so? Was machen Sie? Haben Sie was vor am Wochenende? Ach, Wochenende ist ja vorbei.
Ja, schon
vorbei. Nächstes Wochenende.
Ja, bisschen Star Wars gucken.
Mhm.
Schon wieder habe ich dieses Wochenende geguckt, gucke ich wieder.
Ja, wie halten Sie es mit Stricken?
Es ist ziemlich langweilig. Es gibt psychologische Experimente. Ich habe mit Ihnen vorhin ja ein kleines psychologisches Experiment, mit Ihnen und den ZuhörerInnen natürlich. Experimente, die deuten darauf hin, dass Langeweile die Kreativität fördert.
Das ist so langweilig, Frau Meisendraht. Ja, können Sie nicht was Interessantes erzählen? In einer Studie
haben sie nämlich Probanden so Bohnen gegeben zum Sortieren nach Farbe.
Ja.
Es gibt ja verschiedenfarbige Bohnen. Es gibt ja so gesprenkelte Bohnen, rote, gelbe, grüne, blaue. Und die schmecken nach verschiedenen Sachen, zum Beispiel nach Popel oder so. Und
Meinen Sie Go? Haben die Go gespielt?
Nein, die haben die Bohnen sortiert. Und danach wurden quasi die Probanden, die sortiert haben, hatten dann beim Brainstorming bessere Ideen, als die keine Bohnen sortiert haben vorher.
Ach toll, ich freue mich für die richtig, dass das so ein großer Erfolg war.
Mhm.
Das ist...
Ja, können wir vielleicht noch einen Spam-Text? Herr Spam, haben Sie noch Spam dabei?
Ja.
Sehr gut, dann hören wir vielleicht noch einen kleinen... Die sind ja immer fast wie so kleine Filme, so geschrieben, als dass die quasi einen gleich reinziehen und man gleich wo ist.
Ja, ich muss auch wirklich sagen, das sind immer Schicksale.
Ja, es sind immer Schicksale.
Davon kann unser Eins ja nur träumen.
Ja, stimmt. Viel Geld, aber meistens irgendwie dann Probleme, das Geld.
Ja, wiedergeboren, erst gestorben, dann wiedergeboren.
Tod, nachdem man gestorben ist, nochmal tot und dann noch Waisenkinder.
Und dann auch noch Krebs.
Ja. Und jetzt hören wir noch so ein Schicksal. Dann bitte, Herr Spam.
Ich bin Kati Brianna Taylor und ich bin eine amerikanische Soldatin der UN-Friedenstruppe in Afghanistan. Ich bin der kommandierende Offizier des 3. Bataillons Soldatenregimes. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es hier jeden Tag mehrere Fälle von aufständischen Angriffen und Selbstmordbomben. Wir haben es geschafft, Gelder von einigen Verstorbenen, die durch diese Angriffe angegriffen und getötet wurden, zu konfiszieren. Der Gesamtbetrag beträgt 196 Millionen US-Dollar in Bar, die wir unter uns geteilt haben, und ich habe 8,5 Millionen US-Dollar an meinen eigenen Anteil erhalten. Jetzt läuft meine Mission hier in Afghanistan Mitte nächsten Jahres aus und ich werde meinen Militärstützpunkt verlassen. Wenn ich das Geld nicht versende, könnte es für immer verloren gehen, weil wir als Offiziere weder das Recht haben, etwas aus dem Krisengebiet mitzunehmen, noch Anrufe oder Überweisungen zu tätigen. Ich möchte dieses Geld an Sie weitergeben, damit Sie meinen Anteil für mich behalten können, bis ich zu Ihnen komme. Ja, jetzt wissen Sie, was ich die ganze Zeit mache, jeden Tag in meinem kleinen Kämmerchen und die Mails aussortieren.
Sie haben viel Spaß wahrscheinlich.
Ja.
Die armen Menschen, die Ihnen da schreiben, und Sie können nichts anderes als lachen. Ich finde das...
Wirklich, Sie sitzen da und können da nur... Sind Sie fertig mit der Mail?
Nein, der ist noch lange nicht fertig.
Ich werde 70% nehmen, während Sie 30% bekommen. Ohne weitere Bedingungen. Sie müssen mir nur helfen, es aus Afghanistan herauszuholen. Das ist gerade ein Kriegsgebiet. Ich habe vor, einen diplomatischen Kurierdienst zu verwenden und das Geld in einem großen Umschlag mit diplomatischer Immunität zu versenden. Wenn Sie interessiert sind, sende ich Ihnen die vollständigen Details. Kann ich dir dafür vertrauen? Meine E-Mail @gmail.com
Bitte geben Sie Ihr Interesse an, einschließlich Ihrer vertraulichsten Telefon- und Faxnummern, Privatadresse, Stadt mit Personalausweis oder Passbild. Beachten Sie, dass dieses Geschäft risikofrei ist. Der eingewickelte Umschlag kann in einer Schachtel oder Aktentasche gelegt und innerhalb von 72 Stunden versendet werden, um Sie zu erreichen. Bitte. Wenn Sie an einer Unterstützung interessiert sind, antworten Sie bitte über meine private und vertrauliche E-Mail @gmail.com, um weitere Informationen zu erhalten. Bitte behandeln Sie diesen Vorschlag als Top Secret. Grüße, Sergeant Katie B. Taylor. Ja.
Sehen Sie, Herr Eisenbart, da geht was, da geht's ab.
Wahnsinn. Und das wirklich toll.
Das
Und das sind jetzt nur einige von ganz vielen Mails, die wir jeden Tag bekommen. Einmal habe ich auch eine gelesen, da war wohl der Herr Spam ein bisschen schlampig, hat die nicht aussortiert. Da ging es darum, dass wir zu einem schwedischen Fußballteam dazu stoßen sollen. Und ich finde, wir sollten darüber auf jeden Fall noch diskutieren.
Ja, Fußball ist ein super Thema zum Thema Langeweile. Ja. Denn haben Sie mal Fußballfans über Fußball diskutieren hören? Da wird dann über Spieler, die angeworben werden, die viel kosten, wenig kosten, über das Spiel XY, das Entscheidende von vor 5 Jahren.
Bemühen Sie sich nicht, ich kürze das ab. Hier kommt ein Text von Shafak Saricicek. Ich möchte jetzt nicht über Fußball reden, das ist wirklich... Und Fußball ist ganz toll. Das wollte ich Ihnen nur noch mal sagen, Frau Meisendrath. Bitteschön.
In die Luft flirr, Zeit. Du Kaulende, du Quappende. Am Zeiger schlägt der Hasehaken. Regen dünstet Morgen. Dolche, die Vögel, kleine Dolche. Ich baue ein Stativ, darin diffus zu weilen. Morgenhaut, Scheiben sammle ich, deine Weizen alt. In die Luft flirr Zeit, du Kaulende, du Quappende. Berste ich aus Trellerschnabeln, bist Kugel nun, streu dich. Aus Teewellen dröhnt ein Rohr nach Luft. Tauch aus. Regen dünstet Morgen, Dolche die Vögel, kleine Dolche. Wo ist dein Regelwerk, wo die Takelage? Tauch ein. Du baust Drohnen, den Verschwörungen hinzu. In der Luft flirr, Zeit, du Kaulende, du Quappende. Darin diffus zu weilen, wetzen sie am Tage. Müde pocht ablebende Nacht, Schrittmacher, die Uhr. Regen dünstet Morgen, Dolche, die Vögel, kleine Dolche. Augenrand, frage zechende Nacht, frag Quarze, frag Herzuhr, wo nur die Parzenfäden? Ich triefe Moderne. In die Luft flirr, Zeit, du Kaulende, du Quappende. Regen dünstet Morgen, Dolche, die Vögel, kleine Dolche.
Ja, das war Shafak Saricicek, gelesen von Frau Hunke. Vielen Dank, liebe Grüße dorthin.
Überall hin.
Das war auch schon wieder Eisenbart und Meißendraht für den September.
Die Zeit ist verflogen, wir haben die Zeit totgeschlagen, könnte man fast sagen. Wir haben die Zeit totgeschlagen.
Wir hoffen, Ihnen ist nicht langweilig geworden zu Hause. Nächsten Monat geht es um... Ich wage es kaum auszusprechen, weil die Frau Meißendraht dann wieder zu kichern beginnt, nehme ich an. Es ist aber ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Es geht um Sex. Sie kichern gar nicht. Schön. Sie
haben jetzt muss ich doch ein bisschen.
Doch ein bisschen.
Naja, gut. Wir haben noch einen, ich habe das richtig verstanden, wir haben noch einen letzten Text auf der Pfanne.
Ja,
Der
Spam hat noch... was dabei.
Wir haben so vieles auslassen müssen, weil die Zeit einfach verflogen ist und es einfach so schnell
viele geht. Texte, tolle Texte, deswegen müssen wir jetzt...
Besuchen Sie doch www.eisenbadmeisendraht.de oder .com, das können Sie sich aussuchen.
Ja, bleiben Sie noch ein bisschen dran, jetzt kommt dann noch die Strafzeit.
Die Strafzeit übrigens auch, Gefängnis und Langeweile wäre eine sehr spannende Verknüpfung.
Genau.
Denn die Langeweile kann auch eine Strafe sein. eine Aufgebürdete vom Staat, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden.
Nee, wir wollen nämlich...
Und denken Sie daran, was Cato gesagt hat. Cato, der Denker, hat gesagt, niemals ist man tätiger, als wenn man dem äußeren Anschein nach nichts tut. Niemals ist man weniger allein, als wenn man in der Einsamkeit mit sich allein ist.
Dankeschön. Hier kommt ein letzter Spam-Text und dann sind wir auch schon weg.
Tschüss.
Hallo, tschüss, von David Vancey. Hello and bye. Google 404. HJGKLSJDFHGKJHDFKJGHSDKJFGDH.
Also, das Problem ist, dass man meinen Text über die Langeweile von Hermann Asien einfach total schlecht vorlesen kann. Ich habe das Camillo schon vorher geschrieben. Da sind viele Passagen drin, die nur gelesen funktionieren. Und wenn man sie vorliest, verlieren die total an Zauber und intendiertem Witz. Von daher lese ich einfach nur ein paar Passagen, die auch so funktionieren, ohne den Kontext des ganzen Textes. Und statt der Einleitung erzähle ich eine kleine Geschichte darüber, wie ich jetzt eben hierher gekommen bin. Ich bin jetzt hier in meinem kleinen Musik- und Schreibstudio und ich habe mir extra von zu Hause aus einen kleinen Schokoriegel mitgenommen. Ich hatte 5 davon, jetzt ist nur noch einer übrig und ich habe mir gedacht, den nehme ich mit und esse den, wenn ich den Text fertig eingesprochen habe. Und jetzt ist der mir, ich habe schon von Anfang an gedacht, dass es eine blöde Idee ist. Ich habe mir den in die Jackentasche gesteckt und bin auf dem Fahrrad hierher gefahren und dann ist er mir auf der Straße aus der Jackentasche rausgefallen. Und ich habe das noch mitbekommen, wie er runtergefallen ist, bin dann an den Seitenrand gefahren, abgestiegen und lange Geschichte, langweiliger Sinn, ist er überfahren worden von einem Auto. Und ich werde jetzt als Premiere das erste Mal in meinem Leben einen vom Auto überfahrenen Schokoriegel essen, während jetzt eigentlich der Text beginnen sollte. Aber den kann man ja nicht so gut vorlesen. Der ist schon relativ gut zerstört, aber man kann ihn noch so ein bisschen sogar fassen. Vielleicht hört man die Marke auch raus. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ist auf jeden Fall auch nur an einer Seite aufgeplatzt. Ist noch gut. War auch noch relativ frisch gekauft. So, ich esse ihn mal nicht ganz auf. Dann habe ich noch was für später. Gut, ich lese mal den einen Teil, der ganz gut funktioniert, so für sich. Genau, so geht er, ne? Eine gleichnishafte Short Story. Hier, so geht's. Da geht's, jetzt geht's los. Boah, ist mir langweilig, dachte die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde. Lange war der Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören. Jetzt muss ich nochmal ansetzen. Ich habe noch so viel Haselnuss im Mund. Okay. Puh. Darf ja ruhig ein bisschen langweilig sein. Boah, ist mir langweilig, dachte die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde. Lange war der Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde, nicht mehr so langweilig gewesen wie in diesem Moment, als sie, die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und... Jetzt habe ich hier voll meinen Faden verloren. Langeweile, Weltretten. Auf jeden Fall, ich glaube, man erkennt so ein bisschen den Witz. Es wiederholt sich immer wieder. Denn die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und dann vielleicht aus Langeweile doch wieder zerstören würde, denkt dann, oh, gab es nicht mal so ein Buch, was auch so hieß über die Langeweile? Dann ist irgendwie hier noch so eine halbherzige Passage über Peter Handke, den ich nicht leiden kann, drin und sie auch nicht. Und dann drückt sie auf den Weltzerstörungsknopf der Weltzerstörungsmaschine, vor der sie schon die ganze Zeit gesessen hatte. Flugs darauf änderte sie ihre Meinung aus einer Laune, Langeweile, heraus und rettete die beinahe zerstörte Welt, indem sie den Weltrettungsknopf erneut betätigte. Ah nee, das erste Mal den Weltrettungsknopf betätigte. Kurz danach drückt sie aber doch nochmal auf den Weltzerstörungsknopf, absichtlich. So, und um zu einem befriedigenden Ende des Textes zu gelangen, habe ich so eine kleine Zeichnung hier eigentlich noch angefügt. Die kann man natürlich übers Radio jetzt auch schlecht sehen. Deswegen beschreibe ich die kurz. Also wird dieser Text vorgelesen, steht im Text jetzt drin. Wird dieser Text vorgelesen und eine öffentliche Bildprojektion ist nicht möglich, darf folgende Bildbeschreibung verwandt werden. Verwendet müsste es eigentlich heißen. Ein Strichmännchen mit ausgestrecktem erhobenen Armen und grimmigem Mondgesicht steht neben einem von oben herabhängenden laufenden Duschkopf. In einer großen Sprechblase über dem Strichmännchen stehen folgende zwei Sätze. Unter diese Dusche gehe ich nicht, diese Dusche nehme ich nicht. Vielen Dank. Mein Name ist Hermann Asien. Das war über die Langeweile. Radio Edit. Ich esse den Schokoriegel jetzt doch nochmal auf. Einfach nur, weil es so schön war. Jetzt muss ich ein bisschen näher ans Knisterpapier ran, sonst saue ich mir hier alles ein. Das ist ganz doof gemacht, echt. Scheiße. Okay. Lecker. Da müsst ihr mal sagen. Piep einfügen jetzt.
Ja, also das war jetzt die Sendung.
Ach, Gott, Gott.
Wie fandest du es? Also
wir haben ja vor 2 Jahren haben wir mal reingehört, ne?
Vor 2,5 Jahren war das.
2,5 Jahre.
Ja.
Es hat sich ja überhaupt nichts verändert. Es ist ja,
doch, finde ich schon. Es ist eher noch langweiliger geworden als vorher.
Ja gut, es ist lang, ja, aber es ist sehr langweilig. Schlecht improvisiert.
Ja.
Könnte mal ein bisschen Witze könnten rein.
Ja.
Es muss spannender werden.
Ja, die Texte waren ganz gut, aber die
aber
das Moderatoren.
Unterm Strich.
Sehr
es ist langweilig.
Ja, es ist total langweilig.
Auf die
belanglos.
Belanglos, dröge und. Ja. Sehr oberflächlich.
Ja, und die könnten sich eigentlich, die müssten sich halt mal Gedanken machen, ob sie vielleicht mal einen Kurs mitmachen oder einen Workshop oder sowas, dass sie lernen, bessere Überleitungen zu machen.
Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage. Vielleicht sind wir einfach zu alt und das ist bei den jungen Leuten irgendwie spannend. Bei den Kleinen.
Kann sein.
Das ist vielleicht, aber für mich ist das halt einfach ausgelutscht.
Ja,
könnte man sagen.
Irgendwie schon. Und also, dass 2,5 Jahre später das einfach immer noch genauso
ist. Das ist eine Stagnation, ne? Man hat das Gefühl, man hat das Gefühl, es ist einfach stagniert.
Ja, es stagniert. Und wenn sich was verändert, dann eher in die schlechtere.
Ja, eher nach unten. Na gut, aber jetzt haben wir so einen angebrochenen Abend noch, ne?
Ja, stimmt. Was macht man denn? Also, läuft irgendwas im Kino?
Ich glaube, Jurassic Park 18 läuft.
Tja.
Dinos.
Weißt du, was gut wäre?
Was?
Wenn in der Sendung noch ein bisschen Musik und Witze wäre.
Stimmt, Witze und Musik.
Das wäre doch mal was. Das könnte ich mir vorstellen, dass es eine ganz tolle Sendung werden würde.
Ja, so ein paar Gags.
Ja.
Es müssen mehr Gags.
Ja, Gags. Aber also
gingen wir ins Kino,
Jurassic Park, hast du gesagt.
Jurassic Park. Ich habe gehört, Emmerich hat ein Remake gemacht.
Emmerich.
Ja. Gut. Ja, am Ende fällt der Dinosaurier in sich zusammen. Ach, jetzt habe ich gespoilert.
Ja, macht nichts.
Ist vielleicht langweilig, aber vielleicht
naja,
aber besser gut, als die dann, Sendung wahrscheinlich.
Dann
gehen wir.
Ja,
gehen wir.
Ich hole mal meine Jacke.
Ja.
Und denkst du an die Autoschlüssel?
Ja, warte, ich.
Ja.
Hier, gut, auf geht's.
Wollen wir noch.
Ich nehme noch. Essen? Ja, ich nehme noch so Pommes-Sticks nehme ich noch mit.
Ah, sehr gut. Oder nimm deinen Geldbeutel mit.
Okay.
Dann danach ja. Noch essen gehen.
Ja.
Mir ist langweilig. Mama, Papa. Schneewittchen, Mama.